Herzlich willkommen in Hailsham, inmitten der schönen englischen Landschaft. Hier in diesem Internat müssen wir alles geben, während wir alles, was wir geben mussten, besprechen. Mit mir hier die Leiterin als neues offizielles Sneakpot-Mitglied, Claudia Perner.
Hallo Kinder.
Neben mir, das ist Tommy, gespielt von Spider-Man.
Hallo.
Und unsere Betreuerin, das ist Christoph Perner.
Guten Tag. Endlich mal wieder. Wenn euch Stefan Giesberts Stimme etwas belegt vorkam, dann lag es daran, dass er noch Hamburger Pommes und Ei im Mund hat.
Das stimmt. Alles, was wir geben mussten, worum ging's?
Ja, ich habe hier eine Zusammenfassung.
Einer der Lieblingsscherze im Sneakpot zeigt einfach auf jemand anders, dass er die Zusammenfassung macht und der ist nicht darauf vorbereitet.
Okay, es geht um eine Gruppe von Schülern auf einem englischen Internat in einem England des vergangenen Jahrhunderts, das aber nicht so ganz der Realität entspricht, sondern so ein bisschen
anders.
Und diese Jugendlichen wachsen eben da in diesem Internat, verlieben sich, interagieren miteinander, lernen und werden eben aufs Leben vorbereitet. Und dieses Leben hält Dinge für sie bereit, über die wir jetzt noch nicht so eingehend sprechen.
Genau, wir werden den Podcast etwas zweiteilen. Wir sprechen jetzt erstmal komplett spoilerfrei kurz über den Film. Dann sagen wir Bescheid, dass Spoilers kommen und schreiben auf die Webseite, oder vielleicht habe ich es auch eben schon gesagt, bis wohin ihr dann vorspult, um dann nicht gespoilert zu werden. Unbedingt die Empfehlung, wer den Film noch schauen will oder das Buch lesen will, hört dann nicht weiter. Aber jetzt können wir erstmal weiterhin. Jetzt reden wir erstmal so über den Film.
Hört sich so ein bisschen an wie die Girls von St. Trinity, so nach der ersten Beschreibung.
Es ist so lustig. Also es ist ein Drama, so viel kann man auf jeden Fall sagen. Ja. Es ist schwere Kost.
Ja. Absolut.
Ja. Nicht sehr tauglich für die Sneak, was man auch deutlich gemerkt hat.
Oh, es war so schlimm.
Schlimm war es, als sie dann zwischendrin gegangen sind.
Ja, aber dann kamen sie ja wieder. Der erste hatte eine Klobürste in der Hand. Da möchte ich mir gar nicht mehr zu vorstellen.
Das war der
Ach, das Sneaker war der des Monats.
Ah, okay.
Das
hat er bekommen. Ah, gut, dass du mir das sagst. Ich hatte mir da andere.
Die Klobürste schon im Nacken.
Ich dachte, der draußen an der Klobürste. Oh Gott. Wenn erstmal, vor allem der Bob hat dir dann gesagt, die lassen wir nicht durch. Wenn die hier vorbeikommen, die lassen wir nicht durch. Und dann habe ich gedacht, der hat eine Klobürste dabei, Bob. Wir werden den durch. Wir werden froh sein, wenn er durch ist. Na gut, damit gepaart ein Problem wie immer, ich muss es wieder bemängeln, Kinopolis macht die scheiß Filme lauter. Ja. Es war einfach zu leise. Es war, wenn ein bisschen Unruhe war, hat man nichts mehr verstanden, was dazu geführt hat, dass wir zwischendrin einmal so hat irgendjemand was verstanden, hat vor uns, hat sich zum Glück einer gemeldet, der uns dann gesagt hat, was gerade gesagt wurde, was wichtig war in dem Film. Ja. Sehr ätzend.
Und der Film ist ja sehr ruhig, deswegen. Also
hätte man schon lauter machen können. Ja. Die Explosionen wären nicht so laut gewesen, dass es uns erschreckt hätte.
Sie haben einen neuen Projektor im Kinopolis.
Echt? Das war digital.
Ja.
Sowas merke ich nicht.
Das so mir auch krass bei den ersten Trailern, die sie zeigen.
Genau, bei dem
so
hell.
Ich dachte, das war so hell.
Blendend. Und es war kein Matsch auf dem Kinopolis Trailer.
Habe ich nicht gemerkt.
Ja. Das war wahnsinnig hell.
Video.
Bei uns war heute super Krissel im Harmonie-Kino.
Ja, die Claudia war nämlich nicht mitten in der Sneak, aber sie hat den Film extra gestern noch nachgeholt.
Heute.
Oder heute?
Jetzt, wo man voll Mitglied ist, da muss man...
Genau, ich dachte, heute ist die Sneakpot-Folge to end all Sneakpot-Folgen oder sowas.
Da musst du halt
auch mal... Ja, weil wir so viel vorhaben.
Wir haben Wahnsinn.
Deswegen, da musst du auch mal auf so einen halben Tag Doktorarbeit schreiben verzichten.
Leute, ja, so nehmt euch Zeit mit, es wird eine lange Folge. Ein Thema ist rausgefallen, weil der Bob heute leider nicht dabei sein kann. Deswegen besprechen wir einen Film, den uns ein Hörer geschickt hat. Leider dann wohl erst
nächste Woche. Ja, und eine Stunde haben wir jetzt schon im Vorgespräch abgeleistet. Mal sehen, was jetzt noch übrig bleibt. Insofern Ja.
Da haben wir extra nur über diesen Film gesprochen und ja, jetzt fällt's halt aus.
Ja, also vielleicht einleitend sollte man noch sagen, dass dieser Film eine Verfilmung eines Romans von Kazuo Ishiguro ist, einem sehr bekannten englischen Autor japanischer Herkunft, der meiner Meinung nach, hier bin ich die Expertin mal,
sonst tut er mir nur so,
wirklich einer der besten englischsprachigen Autoren der Gegenwart ist und auf jeden Fall meiner Meinung nach in der britischen Literaturszene im Moment das eleganteste Englisch schreibt, also wundervolle Bücher. Und dieser Roman heißt im Original Never Let Me Go. Ist allerdings aus Gründen, die wir dann vielleicht auch noch erörtern, ein Roman, mit dem ich im Vergleich zu allen anderen von Ishiguro ein paar Probleme habe. Auch der Roman ist sperrig und das ist der Film auch, oder?
Finde ich nicht,
fand ich schon.
Fand ich überhaupt nicht.
Nicht schwierig?
Ich hatte das Buch schon gelesen und war vom Buch so begeistert, dass ich einfach den Film schon... Es ging los und ich fand ihn toll.
Aber es ist doch kein Film, wo man sagen würde, also natürlich ist es überhaupt kein Feel-Good-Film, aber es ist auch aber es ist auch so atmosphärisch. Er ist natürlich bedrückend. Und
wie das Buch
und,
auch war.
Und man stößt sich daran und es... Irgendwie, es verursacht so ein Unbehagen. Natürlich ist es bewusst. Das ist beim Buch genauso wie beim
Film. Genau, ja. Das ging mir beim Buch und auch beim Film so, wenn dann so diese Wahrheit durchzudringen droht, dann ging es mir beim Buch und jetzt beim Film wieder so, obwohl ich es wusste, was kommen wird. Ich wusste genau, wie es weitergeht. Ich wusste und ich wollte es nicht wahrhaben. Ich habe mir immer gedacht, so, das kann jetzt nicht sein. Bitte
aber
nicht.
Vielleicht empfindet ihr das Unbehagen im Film auch deutlicher, weil ihr das Unbehagen kanntet.
Das stimmt. Das
also mir ging es so, ich hatte nicht viel Unbehagen. Ich hatte einfach ganz derbe Langeweile ganz lange Zeit. Echt? Also ich saß drin und habe mich zunehmend geärgert, wie stark mich dieser Film langweilt.
Ich fand, es war von Anfang an so eine subtile Spannung. Also irgendwie wusste
ich... Echt? Ja, fand ich nicht.
Nein, also
habe ich nicht empfunden.
Oberflächlich ist es langweilig, aber... Irgendwie war ich irgendwie, ich hatte immer so einen Verdacht und dann habe ich mir durch irgendwelche Pauschalaussagen irgendwie versucht, da reinzuhelfen in die Handlung. Das muss das und das sein, ja, oder so und so läuft's.
Ist klar, weil es...
Und weil ich irgendwie mir eine Stütze bauen wollte und dann war ich immer neugierig und irgendwie wurden all meine Vermutungen irgendwie dann doch enttäuscht und nicht bestätigt und...
Also man wird vom Buch und vom Film ebenso in der Schwebe gehalten. Beides, ja. Also strukturell sind die unheimlich ähnlich. Beides fängt an mit so einer kleinen Coda, wo angedeutet wird, was vielleicht kommt und dann gehen wir zurück in die Kindheit und dann kommt diese Internatsgeschichte, aber die ganze Zeit reibt sich das mit dem, was wir schon in einer ganz kurzen Szene gesehen genau. haben und wir merken schon, dass irgendwas schwingt hier mit, von dem wir nicht so viel sehen, aber ganz wichtig auch unsere Hauptfigur nicht, also weil das ist das, was ich am Film und am Buch sehr spannend finde, ist, wie stark wir in der Perspektive, in der sehr begrenzten Perspektive unserer Hauptfigur bleiben und eben nicht mehr verstehen als sie.
Ja, und was macht man als Zuschauer? Man klammert sich an eine der Figuren und versucht irgendwie mitzugehen und herauszufinden, was die Figur erlebt und herausfinden möchte dann. Und das ist hat für mich wirklich so eine Spannungsbogen ergeben. Also nicht jetzt es ist viel zu beschreiben. Es ist jetzt nicht so diese Spannung wie in einem Krimi oder so. Und das ist nächstes ist irgendwie so eine Neugierspannung. Ich muss jetzt wissen, wie es weitergeht. Ich möchte jetzt einfach weitergehen. Die nächste Szene möchte ich auch sehen. Und klar, wieder eine langweilige Szene letztendlich. Ja, aber trotzdem irgendwie so, möchte man weitergucken.
Also ich finde auch, dass die Spannung noch stärker wird dadurch, dass unsere Hauptfigur Kathy ja so ein bisschen passiv, aber auf jeden Fall sehr sanft ist. Also dass eben sie nichts von einer, also sie ist keine, im Gegensatz zu ihrer Freundin, wie heißt die?
Gespielt von Keira Knightley.
Ja, später dann.
Ruth,
genau.
Wie unsere Oma.
Ja. Im Gegensatz zu der ist sie ja nie keinesfalls eine Rebellin. Sie ist eine ganz sanfte eigentlich, die eben so sich sehr zurückhaltend auch in dieser Freundschaftskonstellation verhält und sowas. Und ich finde, gerade dadurch bekommt es so eine Spannung, so eine Reibung, mit der man, also die einem so im Magen liegt. Also ich finde, der Film
es
beunruhigt einen so.
Und es kommt die ganze Zeit sowas durch.
Ja.
Und das ist. Und also für mich war das beim Lesen immer fast schwer auszuhalten. Man wollte wissen, wie es weitergeht, und dann das
kann nicht sein. Und das Ganze wird ja dann letztendlich noch vertieft durch diese verschiedenen Charaktere, die da auftauchen. Also vor allem dieser Tommy, der ja eigentlich in einer gewissen Weise doch ein ganz anderes Kind ist. Ja, also es gibt diese verschiedenen Kindercharaktere, und man überlegt sich halt auch immer wieder, passt er in seinem Charakter, in seiner Entwicklung überhaupt da rein, in dieses Schema, worauf es irgendwie dann hinlaufen soll. Ja, und man hat ja dann immer mehr Verdachtsmomente und überlegt sich so, was wird aus ihm? Ja, wird das gut gehen? Also ich habe lange Zeit echt Gedanken gemacht, so irgendwas wird mit ihm jetzt passieren, weil er nicht reinpasst irgendwo in das, wo er reinpassen soll.
Ich finde auch, dass da ist der Film auch sehr nah am Buch, dass es ist nicht so eine was passiert jetzt Spannung im Sinne von Aufregung, sondern sowohl der Film als auch Kazuo Ishiguro im Buch schaffen es aus so einer Stille heraus, so eine unruhige Schwingung zu erzeugen. Also aus so einem, gut, das hat der Christoph offensichtlich überhaupt nicht so empfunden. Aber,
überhaupt nicht.
Ja. Aber, also wir haben das so empfunden. Aber ich würde Christophs Einwand, dass vielleicht beim Stefan und bei mir die Tatsache, dass wir das Buch gelesen haben, dazu beigetragen hat, würde ich, glaube ich, gelten lassen.
Ja. Also wie gesagt, ich war echt positiv vorbelastet.
Ich glaube, und da gut, da können wir nachher im Spoilerteil auch noch mehr drüber sprechen, ich glaube, es schadet dem Film nicht, wenn man weiß, um was es geht. Eher fast im Gegenteil. Also ich habe fast das Gefühl, es ist dem Film zuträglich, wenn man weiß, auf was es hinausläuft, weil man dann ganz viele Aspekte in dieser frühen Geschichte in dem Internat unter einem ganz anderen Gesichtspunkt sieht, unter der ich sie nicht gesehen habe. Für mich war es einfach eine völlig belanglose Kindheitsgeschichte in einem Internat. Okay, restriktiv und ja, vielleicht auch ein bisschen unheimlich in manchen Dingen, so die Geschichten, die erzählt werden. Ja, aber es hat mich nicht berührt. Also ich saß wirklich drin und habe mich geärgert. Ich dachte, ja, warum tun wir uns das an? Warum ist das so langweilig? Was soll denn das?
Geht's jedem anders.
Und das, ja, euch ging das natürlich nicht so, weil ihr wusstet, was es soll.
Ja, aber, während des Buchlesens ging es mir auch nicht
so. Also im Buch ist es schon auch so, dass auf den ersten paar Seiten etwas mehr verraten wird als in der Anfangsszene des Filmes. Ein bisschen expliziter ist es, mehr weiß man.
Ich glaube, da hat sich ja sowohl der Autor als auch die Macher des Films haben sich dann Gedanken gemacht, es gibt ja dann irgendwann eine Szene, wo der Zuschauer oder der Leser ein bisschen stärker darauf hingeführt wird.
Ja. Ja, also man muss dazu sagen, Kazuo Ishiguro selbst war ja auch Executive Producer von dem Film. Mhm. Also hat offensichtlich da doch auch mitgewirkt. Also ich finde, dass man merkt dem Film unheimlich an, dass er im Einklang mit dem Buch ist.
Wie fandst du die Umsetzung? Sonst sagt man immer, Buch deutlich schlechter als Film.
Finde ich überhaupt nicht, dass man das immer sagt. Es gibt viele...
Also ich habe so oft gehört...
Buch bei diesem?
Nein, Film,
ach so.
Film schlechter als Buch.
Ich finde, das ist so eine Standardaussage, die häufig gar nicht stimmt. Es gibt viele schlechte Bücher, die in gute Filme...
Die Tür zum Beispiel.
zum Beispiel. Ein Beispiel ist nur so, dass meistens das Bücher sind, die man nicht gelesen hat, weil die so mies sind. Aber... Also ich finde in diesem Fall, wie gesagt, meiner Meinung nach ist das...
Der Herr der Ringe auch.
Meiner Meinung nach ist...
oh, jetzt haben wir hier Freunde.
Herr der Ringe halte ich für ein ganz fürchterlich schlechtes Buch, aber...
Das ist übertrieben. Ein schrecklich überbewertetes Buch, ja, aber...
Es gehört nicht mehr in diese Zeit, es ist für heute einfach zu langsam erzählt.
Ja.
Also ich finde von allen Romanen das Kazuo Ishiguros schwächsten oder vielleicht der mich am wenigsten anspricht. Deswegen, ich würde keine 10 Punkte für das Buch vergeben. Und ich finde, dass der Film sehr gut das umsetzt, was das Buch macht.
Das Drehbuch hat übrigens Alex Garland geschrieben.
Genau.
Der auch The Beach und Koma und Sunshine.
Und das Screenplay von Sunshine. Der beste Danny Boyle, total unterbewertet, sagen. So.
Ja, ich finde The Beach den besten Danny Boyle.
Aber ich habe aber auch, wie heißt der jetzt? 126 Hours? Nee, keine Ahnung.
Days? Nee. Hours, ja, oh Gott.
Den habe ich noch
nicht gesehen.
Den habe ich noch nicht gesehen, insofern, wer weiß.
Ich auch nicht.
Okay, also.
Sind es nicht 27? Ach, egal.
Also, ja, wahrscheinlich. Wie findest du denn, dass das Buch umgesetzt ist?
Auch ziemlich gut.
Ja. Also auch atmosphärisch so.
Ich habe den Trailer vor ein paar Wochen gesehen, da habe ich das Kinoplakat irgendwo gesehen, da dachte ich, oh, das haben die über als Film, das ist, also ich habe es halt nicht als sehr leicht empfunden. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe und habe mehr so, also die Geschichte so ungefähr ist klar, aber eben mehr so ein Gefühl, so dieses, es baut sich was auf, es kommen Sachen raus, ich will sie nicht wahrhaben, es baut sich mehr auf und dann irgendwie, ja.
Das macht der Film aber auch, ja, finde ich schon. Also.
Ja, genau. Und das, das schafft der Film. Genau das, also, genau diese Idee, die ich vom Buch habe, genau das schafft
er. Also ich finde, der Film verursacht die gleiche Art von Unbehagen. Ja. Und also diese Art von Unbehagen hatte ich eben auch beim Buch. Und deswegen tue ich mich auch so schwer damit, zu sagen, ob ich das Buch, wie gut ich das Buch finde. Also, weil dieses Unbehagen ist ja gewollt natürlich. Und deswegen... Ist die Frage, man kann das eigentlich dem Buch und dem Film nicht vorwerfen. Man kann nicht sagen, das ist jetzt ein Makel. Man kann vielleicht sagen, ich mag das nicht so. Aber
Ich möchte das Buch auf jeden Fall empfehlen.
Also ich nicht. Ich würde sagen, bevor man das liest, sollte man von Kazuo Ishiguro am besten An Artist of the Floating World oder The Remains of the Day lesen vielleicht.
Was wie auf Deutsch heißen?
Was vom Tage übrig blieb, der ja auch verfilmt ist mit Anthony Hopkins und Emma Thompson. Mhm. Und An Artist of the Floating World.
Das heißt jeweils, so ähnlich.
Auf heißt Deutsch so ähnlich, also ein Schwunder Künstler, der...
Ja.
Oder...
Wir recherchieren das irgendwie.
Oder A Pale View of Hills. Also generell jeder...
Heißt, die Hügel haben Augen.
Also jeder Kazuo Ishiguro ist zu empfehlen. Insofern ist auch Never Let Me Go zu empfehlen. Aber ich finde, dass andere Romane stärker sind. Deutlich schwächer sind die Kurzgeschichten. Nocturnes.
Never Let Me Go heißt der?
Ja. Mhm.
Heißt ja ganz anders, ne?
Also ich finde auch übrigens, dass eine der größten Schwächen von Kazuo Ishigurus Roman sind die Titel. Weil häufig überzeugen mich die Titel nicht und der überzeugt mich auch nicht. Never Let Me Go, finde ich, ist kein guter Titel, aber
ja. Nicht sagt.
Aber ich finde auch, dass alles, was wir geben mussten, kein guter Titel ist. Also.
Ja. Ich finde es nicht so schlecht.
So, sollen wir mal kurz
Punkte geben? Oder?
Ja, oder wir spoilern und geben dann danach Punkte. Jetzt, liebe Hörer, falls ihr das Buch noch lesen wollt oder den Film anschauen wollt und euch nicht spoilern lassen wollt, spult wirklich vor. Wir erzählen jetzt viel aus dem Film. Wir erzählen nicht alles, aber wir erzählen schon die Pointe.
Und
kann man bei so einem Film Pointe sagen?
Nein.
Warum nicht?
Den Clou. Nein, es ist keine Pointe.
Und okay, den Gag verraten wir nicht.
Und ihr seid dann zur Bewertung wieder da.
Genau, also Vorsprung bis jetzt. Guckt auf die Seite.
Okay.
So, alles, was wir geben mussten. Was müssen wir geben?
Ich wusste nicht, dass das wörtlich gemeint ist.
Ja, also ich finde, den Titel ist deshalb makaber. Ja,
aber man versteht ja das hinterher. Also ja, genau. Voll denkt man sich ja nichts bei. Also
genau.
Da denkt sich wirklich nichts dabei.
Ja, aber ich finde, es ist schon Karlauer-mäßig.
Ich habe das Kinoplakat einen Tag vorher gesehen. Ich habe gesehen, okay, diesen Keira Knightley-Film, ja, wird irgendeine Scheiße sein.
Ja, man kommt drauf, also das vom Titel her, denkt man, das ist, naja, gut, das ist was man an Gefühlen hergibt oder sonst irgendwas. Ja, also,
ja genau.
Ich sage materielle
okay, Dinge dabei. Okay, jetzt. Den Spoiler, jetzt sagen wir es.
Okay.
Wir haben es noch gar nicht gesehen. Wir haben den Leuten noch ein paar Sekunden Zeit gegeben.
Also ich zitiere mal mich.
Was? Ich würde ganz gern nochmal jetzt spoilern, aber nochmal auch chronologisch im Film vorgehen. Wie wir das erlebt haben, wie sich diese Wahrheit immer weiter, also diese schreckliche Wahrheit, die sich andeutet.
Es wird am Anfang die erste Szene sagst eigentlich.
Nicht unbedingt.
Also sie sagt es, aber man weiß es halt
nicht. Man weiß es nicht, genau.
Also ich würde es ganz spoilern, indem ich jetzt sage, was ich während des Films irgendwann mal gesagt habe.
Also mach mal,
komm. Okay, dann leg los.
Ich habe irgendwann, also mich hat ja der Film geärgert, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ja. Und ich habe halt irgendwann gesagt, also irgendwie hat mir das in der Insel besser gefallen. Denn es ist die Story von Die Insel mit Ewan McGregor und Scarlett Johansson.
Es ist nicht die Story von Die Insel.
Nein.
Es ist nur das.
Es ist das gleiche Dilemma.
Es ist genau, also es ist die Grundidee ist auch, wir haben jetzt Klone, die eben ausgeweidet werden, im Prinzip deren Organe genommen werden, damit die Menschen, die in der wirklichen Welt leben, sozusagen eben ihre Gesundheit erhalten können, weiterleben können und so. So, das ist die Grundkonstellation. Und ja, auch die ist in der Insel vorhanden, aber ansonsten ist es nicht die
jetzt
gleiche.
Jetzt ist die Katze aus dem Sack.
Jetzt ist sie raus, genau. Aber jetzt, Martin, erzähl uns, wie man das...
Nein, aber was ich halt so spannend an dem Film finde, ist, dass man den Verdacht hat, es geht um Klone, es geht um Organentnahmen, aber man will es nicht, wie Stefan das schon angedeutet hat, man will es nicht wahrhaben.
Das stimmt,
ja. Ja, man beschließt zwar, ach, es geht hier um das und das und irgendwie, nee, das soll aber so nicht sein, ja, also man möchte das nicht, dass es so ausgeht. Also so ging es mir in dem Film und ich konnte mir einfach auch nicht vorstellen, dass eben gerade wo es um diese Schüler geht, und die werden eigentlich so gezeigt, so ein tolles Internatsleben eigentlich führen, ja, und
man mag sie gleich ein bisschen.
Ja, man mag sie und
sie werden auch so charmant eingeführt.
Genau.
Am Anfang, wie sie singen, ist natürlich wunderschöne Kinder, die sie da zeigen und so. Und alle singen mit
so einer Freude. Das hat mich schon genervt.
Inbrunst.
Ja. Schon diese Jahr, sie, oh, ist das nervig.
Ja.
Oh, ich glaube, der Christoph war ein bisschen aggro.
Das ist so in die Länge gezogen, er wird ewig lang werden Lieder gezeigt, wie die da singen. Ja, singen wunderschön. Ja,
ja, aber okay. Das ist doch
hätte ja wohl diesen Papstfilm gehen
können. Nein, aber das ist doch im Nachhinein... aber jetzt schalt mal den Akkromodus aus.
Warum? Ich mag den Film einfach nicht.
Das ist aber ja wichtig im Nachhinein. Ganz am Schluss haben wir ja die Diskussion, haben die Klone eine Seele? Und wir als Zuschauer, die wir am Anfang nicht wissen, ahnen, was auch immer, dass das jetzt Klone sind, wir bekommen diese Kinder eingeführt und im ersten Augenblick schon in diesem Lied sehen wir, natürlich haben die eine Seele. Ja? Schon in dieser ersten Einstellung sehen wir, dass das Kinder sind mit allem, was das bedeutet. Das
sind ja Klone. Warum sollen die keine Seele haben?
Ja, aber das Buch und der Film werfen diese Diskussion auf.
Ja, ist schon klar.
Ja, und es geht darum, dass eben der Rest der Gesellschaft, also die diese Organe bekommen, eben überhaupt nicht in der Annahme sind oder sich ganz unsicher sind, ob die Klone überhaupt wirklich eben wirklich diese Menschen, als solche zu behandeln sind. Ja.
Aus reinem Selbstschutz, ja.
Genau.
Daran müssen die glauben. Aber
und das Problem ist, dass halt eben auch selbst die mit den Kindern arbeiten, die sie erziehen, das auch nicht genau wissen, mit wem sie es zu tun haben und sich ganz unsicher sind.
Doch, die wissen es eigentlich schon.
Nein, aber diese eine Lehrerin, bei der sehen wir dass sie in dem Moment, wo sie dann dort lehrt, feststellt, dass ihre Annahmen darüber, wie diese Kinder sind, falsch waren. Also das muss man schon auch sagen. Der Film und das Buch, die werfen eben moralische Fragen auf, die allerdings überhaupt nicht thematisiert werden. Also natürlich ist es eine moralische Frage, was ist ein Klon? Was bedeutet das überhaupt und so? Aber da wir eben so stark in der Perspektive dieses Mädchens sind, nehmen wir wahr, so eine Beunruhigung bei bestimmten Personen, die auftauchen, bei wirklichen Personen. Wir nehmen wahr, die Lehrerin kommt damit irgendwie nicht zurecht, da passiert was mit ihr und so. Wir nehmen das wirklich nur als so eine Irritation wahr. Wir bekommen da keinen Schulddiskurs geliefert oder wir bekommen keine moralische Abhandlung darüber, was das Klon bedeutet.
Na, ein bisschen schon. Und das ist eigentlich auch ein Punkt, der mich wirklich gestört hat.
Wo denn?
Allein dadurch, dass eben gezeigt wird, ist ja das, was der Film auch zeigen will, dass es ganz normale Menschen sind und nichts anderes und dass sie ausgeweidet werden sollen, obwohl sie ganz normale Menschen sind. Wie sie jetzt entstanden sind, sei mal dahingestellt.
Ja, aber der Diskurs wird nicht geführt. Das ist implizit natürlich.
Der wird natürlich. Und der ist aber, ich finde, schon fast Zeigefinger implizit. Also es ist, für mich passt das auch... passt zu sehr in die in unsere Zeit. Natürlich ist es ein Film unserer Zeit. Es greift ein politisches Thema auf im Moment.
Ich bin mir nicht sicher.
Und es greift für mich zu plakativ auf. Also es ist so Thema. Ja, mir fehlt gerade das Wort.
PET.
Nicht das, aber das auch. Ja, sondern das Stammzellenforschung, genau.
Ja.
Thema Stammzellenforschung, ja. Da wird ja auch immer so ein bisschen aus dem Kontext gerissen oder aus dem Wissen gerissen. So Stammzellenforschung ist gleichbedeutend mit ich klone Menschen und reiße ihnen die Organe aus dem Leib. Und das, finde ich, macht der Film so ein bisschen dadurch. Also beziehungsweise er macht es nicht, indem er es anspricht, sondern er schlägt mit in diese Kerbe, dadurch, dass er einfach da ist.
Ja, finde ich aber gut.
Und nee, das finde ich eben gerade nicht gut, weil es nämlich eben nicht diskutiert wird, sondern es wird eine drastische Horrorvorstellung, die absurd und Quatsch ist, wird gezeigt.
Wie absurd findest du das? Ich finde es, und das ist, glaube ich, das Problem, man wird einfach mit diesen moralischen Vorstellungen wird der Zuschauer allein gelassen.
Ja.
Du kriegst halt in den Film, der Film beantwortet dir weder stellt er die Frage, das heißt, du musst selber erstmal die Frage stellen, was ist überhaupt das Problem? Was ist die Moral, die dahinter steckt?
Der Film zeigt, so grässlich ist das.
Nein, okay. Und dann musst du eben selbst das Problem für dich lösen, ja. Und ich glaube, dass das Schlimmere daran ist, dass es gar nicht so weit weg ist von der Realität. Also dass
das ist Unsinn, finde ich.
Natürlich ist es absoluter Quatsch. Aber es geht hier um eine Realität. Wir die Gesellschaft guckt weg, dass Menschen für etwas missbraucht werden. Ja, hier geben sie ihre Organe her. Und gut, ja, das gibt es so in der Form wahrscheinlich
nirgendwo. Aber es ist nicht als Allegorie gemeint.
Jetzt denk mal an Zustände in Mexiko, wo tatsächlich Leute ihre Organe verkaufen für irgendwas.
Also es ist eine Dystopie.
Es ist eine Dystopie, genau.
Also nein, ich finde...
das wird auch hingenommen.
Also ich stimme dem Martin zu. Ich finde auch, dass der Film eben so eine Beunruhigung erzeugt, bewusst. Er reitet keinen Diskurs zu Tode, sondern erzeugt eine Beunruhigung.
Ja. Und er macht damit Politik.
Ich bin der Meinung, dass du da zum Teil Dinge in den Film reinliest, die nicht stattfinden. Weil du sagst, es ist eine Horrorvision. Es ist keine Horrorvision. Der Film und das Buch erzählen auf eine ganz... Das, was passiert, ist eine Horrorvision. Aber das, was der Film erzählt, nicht. Der Film erzählt auf eine ganz... understated, ich habe kein gutes deutsches Wort dafür, die Perspektive eben dieses Leben, was dieses Mädchen führt. Und eine Horrorvision ist es nicht. Es wird überhaupt nicht dramatisiert, wie schrecklich die jetzt, also diese Ausweitung, das ist zwar was wir wissen, aber es ist nichts, was der Film inszeniert.
Ja, das meine ich auch nicht.
Und noch eine Sache, wo ich dir auf jeden Fall recht geben würde, mein Gefühl ist, dass diese Inszenierung, dieses Plakative, das sind auch Menschen, das mit dem Gesang und so weiter am Anfang, ist vielleicht was der Film macht, was das Buch nicht macht. Also daran kann ich mich...
Da kommen andere
Szenen länger vor. Nee, aber das Buch ist noch viel stärker in der Perspektive natürlich der Ich-Erzählerin und deswegen gibt es diese Außenaufsicht, dieses schau all diese strahlenden, blonden, properen Kinder an und schau, was für wundervolle Geschöpfe sind. Das gibt's natürlich nicht im Buch.
Mit Horrorvision meinte ich auch nicht, dass hier eine Horrorvision gezeigt wird, sondern das, was der Inhalt des Films ist, ist oder entspricht der Horrorvision, die man im Kopf hat, wenn man wenn man eben in der extremsten Weise gegen solche Dinge wie Gentechnik und Stammzellenforschung
argumentiert. Ja, aber es ist nicht die Geschichte, die der Film erzählt. Also,
nein, das stimmt. Aber er schlägt dann die Kerbe.
Also so wie du das sagst, klingt es so, als wäre der Film das, was die Wolke macht. Aber ist nicht der Fall.
Oh Gott, jetzt sind wir gleich beim nächsten
von dir. Nein, weil du erzählst es so, also so wie du sagst, als wäre das eben so den drastischsten Fall erzählt. Aber es ist zwar ein drastischer Fall, oder es ist vielleicht sogar der drastischste Fall, aber es wird nicht so erzählt. Es geht hier nicht, es wird, diese ganze Thematik wird mit einer unheimlichen Ruhe eigentlich betrachtet.
Finde ich, macht es aber nicht besser.
Und das ist genau das Unheimliche.
Genau.
Das finde ich auch so toll. Dass es akzeptiert ist, es ist einfach so.
Ja, aber das gibt so eine Ausweglosigkeit. Das ist
ist einfach so. Man wächst damit auf. Man weiß, oder wird vorbereitet, dass man Organspender ist und dass man daran irgendwann auch sterben wird, weil irgendwann das Organ genommen wird, was du halt selbst zum Leben brauchst. Und dass es daraus keinen Ausweg gibt. Und
ich meine, gleichzeitig gibt es eben diesen Moment, wo wir sehen, es ist menschlich, Hoffnung zu haben oder sich festzuklammern an vielleicht dem Gedanken, vielleicht lässt sich das doch ändern oder aufschieben oder wie auch immer. Aber letztendlich ist es so, dass der Film eben, ja, also keinerlei Rebellion oder keinerlei Aufstand oder keinerlei irgendwie Aufregung erzeugt in der Hinsicht, sondern er ist sehr...
Aber er wirkt, also er hat auf mich gewirkt, obwohl ich ihn nicht mochte, und zwar nicht nur aus Gründen, weil ich so Drama nicht mag oder so Dystopien nicht mag, sondern ich mochte ihn einfach nicht.
Ja.
Trotzdem hat er gewirkt und hat auch nachgewirkt. Also ich habe Tage später noch habe ich darüber nachgedacht, und ich finde es halt, also für mich ist es eben problematisch, dass ich merke, er wirkt so stark. Und es ist unmöglich in der heutigen Zeit, das nicht in Zusammenhang mit dieser Frage zu bringen.
Ja klar, also mir ging es mit dem Buch ein bisschen auch so, dass ich auch nicht sicher war, wie sehr ich es mag, aber es hat mich eben auch beunruhigt auf eine Weise und so. Und ja, also letztendlich bin ich aber der Meinung, dass das eben das Ziel des Films und des Buches ist. Insofern.
Mich hat er doch schon die Nacht über beschäftigt. gebe ich zu. Und den Tag danach oder den zwei Tage danach habe ich eigentlich permanent, also ziemlich oft über den Film nachgedacht und bin immer noch nicht so ganz durch damit. Und da gibt es nicht viele Filme, die das bewirken beim Zuschauer. Also ja, jetzt sagen verstört aus dem Film rausgehen, ist vielleicht das falsche Wort, aber man geht doch sehr nachdenklich daraus und irgendwie mit so einem unguten Gefühl. Also irgendwie, ja, und ich habe mich schlecht gefühlt irgendwie nach dem Film. Ich weiß es nicht.
Bist du nicht rausgehüpft und dachtest, gut, dass ich kein organspendender, auszuweidender Klon bin?
Nee, was mich gestört hat, war diese Ausweglosigkeit. Also dass einfach diese Akzeptanz da war.
Ja.
Und das ist das, was mich so extrem nachdenklich macht. Warum rebelliert die Gesellschaft nicht dagegen, dass es das gibt? Aus dem Grund, sie profitieren anscheinend zu stark davon, dass sie, ja, also sie bekommen die Organe und sind gesund. Und dass man dann, und dann nimmt die Gesellschaft eben in dem Film in Kauf, dass da eben eine ganze Generation von Menschen gezüchtet werden, und um später ausgeweitet zu werden.
Das zeigt der Film einfach nicht.
Nee, das zeigt er nicht. Aber das ist das, was ja im Hintergrund auf jeden Fall da ist. Ja.
Nee, aber dieses ganze Ding wird einfach abgewickelt und für die Gesellschaft, also die normalen Menschen sozusagen, ist es was dass sie nicht so genau Bescheid wissen wollen wahrscheinlich. Das wird sauber abgewickelt irgendwie. Ja. Und sie
ja, aber es stellt keiner die Frage, wo kommt das her? Ja, keiner will es wissen.
Das wissen wir nicht.
Das wissen wir nicht, ja. Aber das
gibt es ja
irgendwie. Wir wissen nicht. Ja, wir können nicht mal sagen, ob es vielleicht auf der anderen Seite wilde Protestaktionen oder nichts dergleichen würden wir wissen, weil unsere Protagonisten das auch nicht wissen.
Ne? Ja, aber das ist genau das,
die wissen nicht, was ob sie eine Lobby haben.
Ja, Frage dann letztendlich. Klar, der Film lässt es ja einfach komplett offen. Ja? Und was der Film auch offen lässt, warum eben die Klone selbst nicht versuchen dagegen aufzubegehren und sagen, wir wollen keine Spender sein oder
weil sie so
wir flüchten sind. Wir gehen nicht hin, ja, weil sie
so erzogen werden, dass ihr praktisch ihr Lebenssinn ist, Spender zu sein.
Ja,
die haben da auch so ganz euphemistische Bezeichnungen für. Ist ja ganz schrecklich. Die sprechen ja auch gar nicht vom Sterben immer, die sprechen immer vom Vollenden.
Das ist so krass.
Ja. Das ist ganz fürchterlich. Und was noch dazu kommt, ist, dass sie ziemlich isoliert sind. Also nicht nur isoliert von der Außenwelt, sondern auch isoliert voneinander. Also am Anfang sind sie eben in dieser Schule. Wie viele Leute sind da? Das wird irgendwann mal gesagt, glaube ich, 1000 Leute oder irgendwie sowas. Aber dann... ich vermische da gerade.
Nee.
Ich habe gerade was in den Podcast mit reingemischt. Da ging es um Waldorfschulen.
Ja, ein bisschen so.
Das ist jetzt ein bisschen unzulässiger Zusammenhang, aber gut, dass sie uns nicht hören. Die würden uns das tanzen, du.
Scheiße, was will ich sagen? Aber sie sind auch, die
später
kommen dann ja,
Cottages
genau, also. Die kommen ja dann nach der Schule, also wie sie dann praktisch Twins sind, leben sie in solchen Cottages und da in ziemlich kleinen Gruppen, also so zu sechst oder so.
Oder vielleicht zu zehn.
Oder zu zehn, ja, also auf jeden Fall wenige.
Das ist doch, und unter 10 Leuten lässt sich schwer eine Revolution.
Ja, aber das ist doch das Perfide, das heißt die Gesellschaft oder die Leute, die es organisieren, die wissen um die Gefahr.
Ja?
Und isolieren sie absichtlich und teilen sie in kleine Gruppen auf, dass sie eben sich nicht miteinander unterhalten können, ne? und solche Sachen.
Ja, ich meine,
was dazu, macht es hier noch schlimmer wieder.
Also was noch dazu kommt, ist natürlich, dass niemals klar ist, wann du dran bist mit deinen Spenden und sowas.
Ja, und dann kriegst du einen
Du kriegst einen Bescheid, genau. Ja. Und deswegen dadurch bist du isoliert als Einzelner. Deswegen schließt du dich auch nicht mit anderen zusammen in dem Umfang. Weil das ist ja auch eine Belastung natürlich. Je enger du dich an andere, viele andere Leute anschließt, desto schwieriger ist es damit umzugehen, dass eben eventuell jemand dann dran ist fürs Spenden oder so weiter und so.
Und trotzdem bilden sich eben die normale Beziehung raus. Das ist
Also ich glaube, ein Grund, warum man so beunruhigt ist von dem Film, ist, dass man Einblick bekommt zwar in die Perspektive dieser Klone, aber gleichzeitig nehmen wir ja die Position der der normalen Gesellschaft ein. Also gleichzeitig ist es für uns...
Die Hörer werden uns haben.
Also es ist für uns unmöglich, wirklich als Klon durch dieses Dilemma zu denken, sondern wir denken über dieses Dilemma nach von der Perspektive. Und da, das ist ein bisschen was du wahrscheinlich sagst, dass der Film bei uns so ein Denken auslöst, wie würde ich mich fühlen mit dieser Art von Institution? Nicht als Klon, sondern wie bin ich in einer Gesellschaft? Weil natürlich, klar,
auch da bin ich anders erzogen.
Klar, diese, aber der Film impliziert natürlich schon, man hat diese, die Gesellschaft, in der gewisse Mechanismen so abgewickelt werden, so dass wir möglichst wenig davon sehen, aber das Hässliche existiert natürlich, trotzdem der offensichtliche Vergleich ist natürlich sowas wie Massentierhaltung und sowas, auch Dinge, von denen wir besser nicht so genau wissen, wie das funktioniert und, ja, und so. Das ist natürlich in der Perspektive, in dieser Rolle sind wir, wenn wir diesen Film anschauen. Wir sind nicht in der Rolle des Klons, sondern wir sind in der Rolle der Gesellschaft, die wegschaut eigentlich. Und da verstehe ich deine Aggression gegenüber dem Film.
Ich würde gerne noch was Positives über den Film sagen.
Ja, sag mal.
Und zwar über einen völlig ungewohnten Punkt, nämlich über eine Schauspielerin, die ich sonst fürchterlich finde, Keira Knightley.
Ah, Martins Ex.
Ja, warum sie das denn? Mit der hast du doch mal einen drauf gemacht, Claudia.
Ja.
Was? Echt?
Und das ist wirklich die Wahrheit.
Im Nice and Sleazy in der Johannes und ich im Nice and Sleazy in Glasgow.
Ah, sie war auch da oder sie saß
sie war da.
Neu am Tisch?
Sie war da. Also wir haben nicht mit ihr einen drauf gemacht, aber It's Nice and Sleazy ist eine Kellerbar, eine abgeranzte, wo Montagabend immer Open Mic Night ist. Und was wir dann irgendwann rausgefunden haben, wir sind da häufig hingegangen und in der Woche, in der Keira Knightley dort war, war lustigerweise auch gerade der Johannes zu Besuch in Glasgow bei mir. Und was wir da rausgefunden haben, ist, dass einer von den Regulars dort, die eigentlich jeden Montag mit auftreten, ist der Bruder von Keira Knightley. Ach, und an diesem Abend, den hatte ich da tatsächlich auch schon häufiger erschienen, nicht besonders gut, ehrlich gesagt. Aber lustigerweise an diesem Abend, als der Johannes auch da war, war dann Keira Knightley auch da.
Und?
Ja, saß dann eben mit ein paar Homies da und hat ihrem Bruder zugejubelt. Und ich meine, das ist wirklich ein ranziges Ding. Also das ist so, in der Open Mic Night ist es so eng dort, dass die Leute auf dem Boden sitzen und so. Und sie saß halt irgendwie so an der Wand und der ganze Raum voll mit ranzigen, ungewaschenen, studentischen Typen. Ja.
Niemand hat sie erkannt oder was?
Also wir haben natürlich schon so getuschelt, aber es hat sie jetzt niemand irgendwie belästigt oder so. Aber es ist auch nicht so die Art von Club, wo jetzt die Leute irgendwie hingehen würden oder so, weil du bist ja dort immer froh, wenn du einen Platz auf dem Boden hast, dann würdest du dich die 3 Stunden, die du da bist, niemals von diesem Platz wegbewegen, auch nicht um von Keira Knightley in Aufmerksamkeit zu holen.
Du hast halt zu der Zeit auch gerade mit dem Hauptdarsteller aus Die Insel zusammen gewohnt.
Stimmt, Ewan. Allerdings war das von seiner Seite nicht ganz freiwillig, muss man sagen.
Ihr habt ihn gefangen gehalten.
Aber ihr habt ihn nicht ausgeweitet.
Wir haben ihn gekidnappt.
Da war nicht viel drin.
Ja, so, jetzt.
Das stimmt.
Was fandst du bei Keira Knightley?
Muss ich gerade jetzt trotzdem die Ewan McGregor-Geschichte
machen? Ach komm, nein, die haben wir schon nichts mehr.
Okay.
Jetzt, wenn wir es noch nicht erzählt haben, schreibt uns und...
Ja. Nein, das Thema sind
wir nicht.
Ich glaube, ich habe ja eh dauernd.
Also Claudia hat wirklich mit Ewan McGregor zusammen gewohnt. Keira Knightley fand ich diesmal gut, weil sie nämlich ja, also am Anfang nicht so als Tran, aber dann später, als sie ausgeweitet wird. Ich finde es wahnsinnig überzeugend, sie todkrank.
Sie sogar sterben.
Sie sah halt vorher schon leider so.
Aber
sterbend hat sie gut drauf.
Aber ich meine, dann, als sie gestorben sind, meinetwegen, aber vorher, als die Twins waren und in diesen Cottages wohnen, ist es nicht total unüberzeugend, dass die alle so dürr sind? Weil eigentlich müssten die doch auch Idealgewicht, was ist Idealgewicht für ihre Organe, für ihren Knochenbau und so weiter. Deswegen ist es überhaupt nicht überzeugend, dass die alle so mager sind, wie sie sind in dem Film.
Ja, eigentlich Fett macht sie auch nicht gut
genug. Nee, aber sie sind total unterernährt.
Ja, das stimmt.
Also auch der
ist auch fit,
Andrew Garfield, oder
wie er heißt. Andrew Garfield nicht ganz schrecklich.
Ja, und Keira Knightley ist ja auch nur Haut und Knochen. Das ist echt nicht überzeugend. Und das sieht man ja bei den Kindern auch. Die Kinder haben alle so Optimalgewicht. Aber dann als junge Erwachsene sind sie alle etwas ausgemergelt schon.
Andrew Garfield,
Gott, weil sie sich selber ernähren muss.
Kommen wir jetzt einfach raus aus dem Spoiler-Talk?
Schon, oder? Wir müssen halt irgendwo einen Punkt festlegen.
Ja, okay, dann legen wir jetzt fest, oder habt ihr noch was Spoileriges?
Wir können jetzt festlegen.
Ich renne über Andrew Garfield weiter.
Guck mal bitte.
39:15. Andrew Garfield, den wir ja schon in Boy A damals gesehen haben.
Ja.
Herzlich willkommen zurück, liebe Nicht-Spoiler-Talk-Hörer. Entschuldigung, der Christoph redet jetzt über einen Schauspieler.
Genau, ich rede über Andrew Garfield, der in Boy A uns auch nicht so wahnsinnig sympathisch war.
Aber der spielt schon jetzt in dem Film mit, ne?
Ja, natürlich.
Ist ja, das wissen vielleicht nicht ganz
viele Leute,
die jetzt wieder reingeschaltet haben.
Ja.
Kennen wir auch aus The Show Social Network.
Social Network ist es der Loser oder der, der halt ausgebotet wird. Ich mag den einfach nicht. Ich finde den zu hässlich.
Ich finde auch, dass er ein bisschen unsympathisch
rüberkommt. Ich finde ihn unfassbar unsympathisch. Und was mich eben erschreckt, ist, dass es der neue Spider-Man sein soll.
Hm.
Tobey Maguire war so sympathisch, so ein netter Junge von nebenan.
Nicht im Falle.
Und auch ganz hübsch, ja.
Da war er schon furchtbar.
Also ein bisschen klubschäugig war der schon auch, aber...
Wieso machen die jetzt in Spider-Man...
Reboot.
Reboot. Wir haben noch bei Spider-Man ist so
wir haben noch
der
drei,
einzige...
Wir haben noch
ja,
drei Spider-Man.
Ja, und das ist einer der wenigen, wo man den Anfang mal sieht in den aktuellen Sachen, oder?
Genau. Ja.
Also was wollen die denn rebooten?
Ich
wollen
weiß
die nochmal Spinnenbiss machen, oder?
Nochmal davor?
Weil davor ist doch nichts.
Davor ist Quatsch, ja.
Ja.
Finde ich unsinnig.
Ja, ich finde das auch keine sehr überzeugende Besetzung.
Ja gut, aber er ist einfach zu hässlich, um Tobey Maguire zu ersetzen. Also Spider-Man 4 wäre halt
unsinnig. Er ist auch zu jung, um Tobey Maguire zu ersetzen.
Ja, also kann, ja, kann man ein Grübchen aufkleben.
Buschige Augenbrauen.
Könnte man ja auch einen anderen Schauspieler nehmen.
Ja.
Ich finde
ja
ihn auch nicht... Also,
aber hier Wolverine ist auch schon besetzt, der kann es auch nicht machen.
Also,
Steven Seagal.
Oh mein
Gott. Also ich finde,
Claudia, warum nickst du so heftig?
Was? Ich habe keine Mimik. Keine Mimik.
So wie
Steven Seagal.
Okay, ihr könnt euch jetzt langsam denken, über welchen Film wir nächstes Mal sprechen.
Über irgendeinen x-beliebigen Steven Seagal.
Ja,
also ich finde auch, dass Andrew Garfield, ich mag ihn auch generell nicht besonders, wobei in Social Network ging's. Aber ich finde, auch hier ist er deswegen keine gute Besetzung, weil Tommy eigentlich auch ein Sympathieträger sein muss, finde ich. Also eigentlich ist das eine Figur, weil es ganz klar, dass Keira Knightley die Intrigante ist, die egoistische und so. Und Tommy ist zwar schon von als kleines Kind ein bisschen kauzig, ein bisschen eigenartig, aber liebenswert muss er sein. Und dass er deswegen so ein bisschen unsympathisch rüberkommt, finde ich auch ein bisschen schwierig.
Er verliert sich ein bisschen, ne, in seiner Rolle, finde ich. Ne?
Ja.
Also eben nach dem Zeitsprung.
Ja.
Am Anfang ist er wirklich, als Kind ist er toll.
Ja.
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 Aber dann später...
Ja, dann ist diese Tiefe weg, die...
Aber Carrie Mulligan, finde ich, sollte man nochmal erwähnen, die Hauptrolle spielt. Die habe ich neulich ja schon über An Education geredet.
Die macht auch 3
Minuten
weiter, oder?
Und, die finde ich jetzt auch, finde ich auch wieder super. Also ich finde auch, dass sie eben genau dieses zurückgenommene, sehr ruhige, sehr gut spielt. Also,
die ist toll.
Ja.
Die spielt echt gut.
Also einfach, ich finde, sie schauspielert sehr wenig. Sie ist sehr angenehm in ihrer Zurückgenommenheit.
Ja.
Sehr gut.
Also passt halt Knightley ist auch deutlich zurückgenommen in ihrer Rolle, obwohl sie ja eigentlich so mehr der so viel bekannter ist als die anderen beiden, oder?
Ja, stimmt. Also deswegen, ich war auch ein bisschen erstaunt jetzt, weil ich zum ersten Mal gehört habe, dass das Buch verfilmt wird mit Keira Knightley und
da
Carey Mulligan. Da dachte ich, was, Keira Knightley als Kathy? Das geht doch gar nicht, ja? Und gut, das war offensichtlich auch nie der Plan. Insofern, also fand ich wirklich...
Und ich habe sie überhaupt nicht erkannt erstmal. Also
sie ist schon... Ich habe sie vor dir erkannt.
Ja, genau.
Tja.
Der Regisseur ist ja bekannt dafür unter anderem, dass er das Video zu dem Johnny Cash Cover von dem Nine Inch Nails Song Hurt gemacht hat. Ein sehr, sehr gutes Video dazu. Könnt ihr euch mal anschauen auf YouTube.
Okay.
Gibt sogar auf YouTube eine Version, wo Trent Reznor kommentiert, wie er das Video findet.
Echt?
Mhm.
Wer ist Trent Reznor?
Das ist der von Nine Inch Nails, der gerade auch für The Social Network den Oscar gewonnen hat.
Echt,
der
hat den Oscar
gewonnen? Ja.
Oh, cool.
Ja, und das ist ein wirklich cooles Video. Also, und insgesamt scheint dieser Regisseur vor allen Dingen für Musikvideos bekannt zu sein. Und anderen Film, den er noch gemacht hat, ist One Hour Photo mit Robin Williams. Kennt ihr den?
Den haben wir auch vor 100 Jahren
gesehen. Robin Williams, ganz gruselig.
Robbie Williams oder Robin?
Robin Williams.
Den haben wir auch zu unseren Anfangszeiten in der Sneak gehabt.
Ja, ich erinnere mich.
Naja.
Ich habe mal mit Bob einen Kurzfilm gedreht, der auch One Hour Photo hieß.
Ja?
Hm? Ihr könnt jetzt übrigens aufhören, Zeit zu füllen. Ich bin zurück von der Toilette.
Wir haben es gehört, dass es erfolgreich war.
Ja,
Punkte geben? Wir wollen jetzt Punkte geben.
Oh Gott, ich bin so unentschieden.
Ja, okay. Ich bin auch unentschieden. Also ich fand ihn
Ich bin entschieden. Ich gebe 9.
Wir dürfen jetzt nicht mehr spoilern, ne?
Nein.
Wir sind raus. mich hat er berührt. Er hat nachgewirkt, aber er hat mich auch, während ich drin saß, ganz viel geärgert, vor allem was die langsame Erzählweise angeht. Ich finde es echt schwierig. Also, ich würde sagen, es ist einfach nicht mein Film. 6 Punkte. Es ist, er funktioniert, aber es ist nicht mein Film.
Eine Empfehlung für die Leute, die sich's angucken wollen?
Ja.
Die Lust auf sowas haben.
Die Lust auf Drama, auf Depression, auf sich Gedanken machen.
Also alle Zuhörer, die Lust auf Depression
haben. Naja, Leute, die mit traurigen Filmen, mag einfach traurig Filme nicht. Ich möchte unterhalten werden. Und zwar positiv unterhalten. Ich möchte nicht,
genau.
Das möchte ich einfach nicht.
Schluss muss der
wir haben ja, kommen. Wir haben direkt davor Sex in the City geschaut. Dem habe ich auch 6 Punkte gegeben, was ihr aber in einem anderen Podcast hören könnt. Ja. Ist nicht so mein.
Ich habe mich jetzt entschieden, ich gebe 8 Punkte.
Boah. 8,5.
Dann gebe ich nur 3.
Nein. Gott sei Dank, dass du gar nicht leicht zu beeinflussen bist. Okay.
Ja.
Na, ist schon schwere Kost, also das muss man sagen.
Dann lasst uns mal ein
Was
bisschen...
Was haben wir noch gesehen?
Ja, wir haben einen Film ein bisschen verschlafen. Beziehungsweise die Claudia hat ihn schon mal angeteased gehabt.
Schon ungefähr 5-mal.
Und hat gesagt, wir besprechen den dann mal, wenn ihr ihn gesehen habt. Und dann kam irgendwie alles mit dazwischen und wir haben ihn dann
wir
ewig
ihn nicht gesehen. Ja.
Ich habe ihn mittlerweile gesehen. Es geht um True Grit.
Ja.
mit D hinten.
True Grit.
Nicht ja. Grit mit D.
Nein.
Was war der Unterschied?
Es sind 2 unterschiedliche Wörter.
Was heißt das?
Also Grit mit D. Ist eine Art Muster, Raster.
Wie ein Tron.
Genau, ja. Sowas.
Das stimmt, wird auch mit Raster übersetzt, ne? Das Raster.
Ja. Mhm. Oh, ja, und Grit ist
auch mein
Mumm oder Mut oder sowas in der Art.
Mhm. Um Mut geht es in der Diplomarbeit nicht, oder?
Nee. Also man muss Mut haben, die so abzugeben. Oder?
Aber in True Grit geht es um Mumm.
Es geht um wahren Mut.
Ja.
Was? Habe ich irgendeinen Gag verpasst?
Ja.
Ich
schaue es auch egal, dann später.
Okay.
Also der neueste Film der Coens.
Und auch der erste, der mir gefallen hat.
10-fach Oscar nominiert, nicht einen Oscar gewonnen.
Echt?
Kein Oscar?
Oh, scheiße.
Aber 10-fach nominiert.
Ja, da aber kann man sich nichts kaufen.
Das finde ich ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit, weil...
Scheiße.
Bisschen ausgleichende Gerechtigkeit, weil ich finde, dass No Country for Old Men zu erfolgreich bei den Oscars war.
Viel zu erfolgreich.
Also ich finde ihn nicht so schlecht wie du, aber ich finde auch, dass ein überbewerteter Film und kein... Ja, aber ich weiß ja, dass du ihn das so häufiger sagst.
Ich habe das im Fernsehen gesehen, also so gut fand ich nicht.
Ich finde es so scheiß langweilig.
Ich finde, es ist kein wirklich guter Film. Es gibt Teile daran, die ich mag und so. Und
ja, aber Javier Bardem sieht halt gut aus und ist total cool und...
Ja, und diese Josh Brolin, Javier Bardem-Sache finde ich ganz cool.
Und der ist aber total gelb und warm.
Ja. Hm. Naja, okay. aber jetzt True Grit finde ich schon toll.
True Grit.
Es geht um kleines Mädchen.
Es geht um Grit Böttcher, glaube ich, oder? Eben habe ich den Witz nicht gebracht. Grit Böttcher, falls ihr ihn nicht mehr kennt, ist die Mutter von der einen aus Marienhof, die ewig mitgespielt hat. Die Lehrerin.
Und was kann Grit Böttcher?
Die hat in Hotel Paradiso.
Unsere Jugend kommt wieder zurück. Ich hab
Ach, Hotel, die? Ja, Hotel Paradiso.
Oh, das habe ich geliebt, diese Serie. Fantastisch.
Super.
Ich denke heute noch so häufig dran.
Hat mein Bild von Mallorca wirklich geprägt.
Ich weiß immer, vielleicht kann ich deswegen nie nach Mallorca fahren. Weil
Mallorca
ich mir denke,
ist toll. So, Mallorca kann uns der Bob mehr erzählen, aber der ist ja heute leider nicht da. Der war nämlich letzte Woche da.
Ja. Deswegen kann er heute nicht hier sein.
Ich weiß nicht, ob das zusammenhängt.
Also, True Grit, kleines Mädchen.
Es ist eine Rachegeschichte im Wilden Westen. Im ausgehenden Wilden Westen. Also, es ist nicht mehr so, ist, glaube ich, so etwa die Zeit, die du auch gespielt hast vor ein paar Wochen.
Ja. Red Dead Redemption.
Also, die moderne Zeit hält schon langsam ein bisschen Einzug, aber auch noch nicht so richtig.
Genau.
Und
die Ostküste ist schon Industrialisierung und im Westen.
Ja.
Und das kleine Mädchen hat eben seinen Vater verloren durch ein Gewaltverbrechen und will Rache und es kümmert sich, oder?
Also ich finde Rachegeschichte nicht ganz richtig. Es geht darum, den Mörder ihres Vaters zu stellen und eben dazu für
Sorgen zu bringen.
Genau.
Also ist die die Exekutive kümmert sich halt nicht darum.
Genau.
Und deswegen muss sie es selbst in die Hand nehmen und sie das engagiert. Tut sie. Genau, sie engagiert dafür ein bis zwei
mehr oder weniger
wilde Gesellen. den Dude.
Und Jeff Bridges.
Völlig versoffen.
Und Matt Damon kommt, den engagiert sie nicht dazu, aber der kommt auch noch mit dazu. Der sucht den nämlich auch, den Bösewicht. Und der Bösewicht ist von Josh Brolin gespielt.
Mit einem ganz grässlichen Muttermal auf der...
Fürchterlich.
Boah, schrecklich.
Okay, das ist ja der Trailer quasi, oder? Ja, so ungefähr.
Das ist die... Nee, der Trailer ist, finde ich, sehr wild und wirr. Und sehr viel geballert und...
Ja. Das ist eigentlich... Ist der Film gut?
Ja, er ist vor allem sehr geradlinig erzählt. Das schätze ich so. Also es ist tatsächlich wirklich diese Geschichte, sie engagiert diese Typen, sie verfolgen den Flüchtigen, irgendwann stellen sie ihn und dann kommt es eben zu einem Showdown, wie es im Western eben sein muss.
Und schön.
Genau, es geht nicht vor und zurück und wieder um die Ecke und wie man es bei Coen manchmal kennt, wodurch es eben fürchterlich aufgefasert
wird. Und es ist vor allen Dingen nicht dieser pubertäre Kiffer-Klamauk, den sie häufig haben, sondern es ist wirklich, ist eine Geschichte.
Das geht ja am besten
noch. Es ist eine Abenteuergeschichte. Ja, es gibt schon.
Hätte ich Ihnen zugetraut.
Also, es gibt schon ein paar lustige
Momente.
Es gibt schon lustige Momente und so, aber es ist einfach, letztendlich ist es eine Abenteuergeschichte durcherzählen. Es gibt ja schon einen alten True Grit-Film mit John Wayne und ich habe ein Interview mit den Coens gehört, wo sie sagen, ihr Film ist eben kein Remake des John Wayne Films, sondern eher eine Neuverfilmung des Buches, auf dem das beides basiert. Mhm. Aber der John Wayne Film interessiert sich eben nicht für diese Mädchen-Abenteuergeschichte, also für dieses, ein Mädchen geht. Das
ist wahrscheinlich hauptsächlich für John Wayne.
Genau, also ein Mädchen geht auf die Jagd nach dem Mörder ihres Vaters und dafür interessieren sich die Coens und das finde ich toll. Also ich finde wirklich schön dieses, ich meine, ich finde Hayley Steinfeld ist super in dieser Rolle mit dieser Entschlossenheit und
wie toll sie am Anfang diesen Typ unter Druck setzt.
Ja, mit dem Handel, gell? So fantastisch.
Und zwar, der hatte ein Geschäft mit ihrem Vater, aber das war irgendwie nicht so richtig abgeschlossen. Oder und sie geht zu dem ins Büro.
Die Ponys.
Und die Ponys wieder zurückverkaufen.
Zurückgeben. Und er will die gar nicht.
Er will die überhaupt nicht. Er ist froh, dass sie die verkauft hat an ihren Vater. Und also sie scheint eine wesentlich bessere Händlerin zu sein, als ihr Vater das war. Und sie setzt also mit ganz verschiedenen Mitteln unter Druck, auch dann einen Anwalt. Also sie droht dann eben mit einem Anwalt. Ich meine, sie ist ein kleines Mädchen, ein 12-jähriges Mädchen, was mit einem Anwalt droht. Wo man sich sagen könnte, ja, okay, so what. Aber sie schafft es und das macht sie wirklich überzeugend, auf eine Weise, wo man sie dann, okay, ja, ich wäre wahrscheinlich auch eingeknickt.
Also letztendlich muss man sagen, sie ist die True Grit hat in diesem Film. Es ist einfach, ich finde sie ganz großartig. Ich finde auch, dass es so wieder mal, eigentlich das, was ich vorhin über Carey Mulligan auch schon gesagt habe, ist eben nicht dieses Overacting. Ich finde, dass Kinderdarsteller, okay, sie ist kein Kind mehr, aber eben junger Teenager, die sind häufig auch so überspielt und es ist so aufgesetzt und irgendwie so. Und ich finde, Hayley Steinfeld macht mit ganz wenig, erreicht sie maximale Wirkung.
Ja, sie sagt ja, die aus anderen Filmen noch?
Nee, sie wurde gecastet, quasi, ist ihr allererster Film.
Okay. Sie sagt dann ja auch irgendwie sowas, ich glaube zu ihm so auch so, ich bin 12, ich bin 14,
was für eine blöde Frage.
Warum fragen Sie mich sowas? Also auch so, auch eine sexuelle Komponente ist gar nicht drin eigentlich.
Genau.
Ist so völlig ausgelöst.
Sie ist mit den Männern da draußen, aber darum geht's nicht. Ne? Also ich finde das ganz, ganz toll.
Toll
sie,
gemacht.
Sie als Figur toll. Ich finde Jeff Bridges, den versteht man die Hälfte der Zeit, vor allem
wenn
man
zum Glück auf Deutsch
geschaut. Man versteht die Hälfte der Zeit nicht, aber ist auch egal.
Sagt eh nur Quatsch.
Also ich finde,
das hat mein Bruder auch erzählt, der hat ihn auch auf Englisch geguckt. Und der ist ja praktisch
muttersprachlich.
Almost native, genau. Und ich verstehe den nicht. Okay, also, ja, krass.
Also ich finde, Film sieht toll aus, ist schön erzählt, ist sehr spannend. Und also ich finde, den einzigen kleinen Kritikpunkt, den man vielleicht so Coen-typisch anbringen könnte, ist, dass die Figuren eigentlich ziemlich holzschnittartig sind und keine, mal von Matt Damon vielleicht abgesehen, keine wirkliche Entwicklung oder irgendwas in der Art. Aber darum geht es ja auch nicht. Es ist ein Abenteuerfilm. Und ja, also ich finde toll den Film.
Ich auch. Ich gebe ihm 9 Punkte.
Ich gebe ihm 10 Punkte.
Boah, Mann, da sind wir mal großzügig.
Und es ist eine Sehempfehlung, nicht nur für Leute, die Western mögen. Du hast es, glaube ich, vor ein paar Wochen mal gesagt, es ist auch ein Mädchen-Abenteuerfilm einfach.
Ja.
Also die Theresa wollte nicht mit reingehen und dann bin ich alleine reingegangen und dann habe ich danach angerufen und habe ihr das erste, was ich gesagt habe, ich glaube, dir hätte der Film doch gefallen. Und das glaube ich nämlich auch.
Ja.
Oder? Gut, nächster Film.
So, ihr habt noch mehr gesehen.
Ja. Ja, ein Film, den wir nicht ganz so verschlafen wollen wie True Grit.
Was für mal als TH?
Du musst es einfach amerikanisch aussprechen, dann gibt's
True Grit. Oder schmeißt fränkisch.
Sprichst fränkisch aus.
Okay. Dann muss ich auch Drew sagen.
Ja. Drew Grit.
Mit rollendem R und einem D vor.
Ja. Aber wird der Warte
D und Weiche D?
So, da haben sie da nicht hart ausgesprochen. Wird das nicht genau umgekehrt?
Fragen, ja, die Franken sagen alles weich.
Die Hessen machen das so, ne?
Die Franken sagen alles weich, aber sie nennen es dann auch hartes D und weiches D. Ja. Okay, lass uns jetzt nicht über Franken weiterlästern.
Namen weiches B oder hartes B.
Ja. Genau. ja, ein Film, den wir nicht ganz verschlafen wollen, ist Sucker Punch.
Sucker Punch? Wollen wir da mal unseren Bruder anrufen?
Von Zack Snyder. Wollen wir erst positiv darüber reden und ihn dann anrufen?
Ruf ihn mal an, dass er zumindest die Chance hat und die Claudia redet schon mal ein bisschen darüber. Oder soll ich mal runtergehen und gucken, ob er da ist? Könnt ihr nämlich schon mal, ihr lästert mal los und...
Er muss doch da sein, damit er uns widersprechen
kann. Ja, mach das. Okay, wir fangen trotzdem schon an.
Erklärt doch mal, worum es geht.
Klar, der Film. Vielleicht. Das ist eine gute Frage.
Das könnte ich mal. Boah, das ist schwierig.
Also, der Film handelt von einer Gruppe von Mädchen, die in einem Irrenhaus, oder wie nennt man das auf politisch korrekt? Ist egal, der Film ist eh nicht politisch korrekt. In einem Irrenhaus eingesperrt sind.
Das, was man vom Trailer her kennt, ne?
Ja, ein bisschen. Das die Protagonistin ist wohl, hat eine sexuelle Missbrauchsgeschichte hinter sich. Ihre Mutter ist gestorben und ihr Vater ist ein Schwein und sie hat ihn umgebracht. Nee, hat ihn gar nicht umgebracht. Nee, ihn nur verletzt. Und auf jeden Fall, ihr droht eine Lobotomie, also ein ganz widerlicher Eingriff, wo es darum geht, korrigiere mich, wenn es...
Irgendwas wird aus dem Hirn rauskommen.
Die Gehirnhälften werden getrennt.
Ja.
Und dadurch wird man praktisch zu einer, ich glaube, sie nennt es, glaube ich, so irgendwie zu einer, ja, also zu einer reifen Frucht wird man. Also man ist völlig durch danach und verliert in der Regel seine Identität.
Die soll von John Hamm,
Don Draper muss es durchführen. Ganz furchtbar. Dann ist es so, das, was sie bis dahin erlebt, wird in Allegorien erzählt. Da ist nicht so ganz klar. Ist er nicht da?
Nicht da.
Okay, Johannes ist nicht da. Johannes, wer...
Aber liebe Hörer, seid froh, dass ihr nur hört und nicht riecht, wie es hier ist.
Johannes wäre grob dagegen gewesen. ich werde trotzdem versuchen, zu erzählen, was er mir erzählt hat. Es ist nicht so ganz, also mich hat der Film ein bisschen an Inception erinnert, also nicht von dem, wie er ist, aber so die Idee, also es ist Traumebene und noch eine Traumebene, aber es sind eigentlich keine Träume. Es ist eben, also möchte ich wirklich stark unterscheiden, bei Inception war es ja tatsächlich, was ja so ein bisschen technisch erklärt, wir begeben uns in einen Traum, da erleben wir irgendwas und in dem Traum begeben wir uns in einen weiteren Traum. Das ist hier nicht so, eher ist es hier so, das, was ich erlebe in meiner Gefangenschaft, wird nicht gezeigt, sondern wird in Form eines Bildes ausgedrückt. Und das Bild ist dass sie sich einbilden, oder ich weiß nicht, ob sie sich das wirklich einbilden, oder ob es nur so gezeigt wird, ist eigentlich auch irrelevant, das eines Nachtclubs. Also die, man hat nur am Anfang wird gezeigt, wie diese Anstalt wirklich aussieht. Und den Rest des Films ist es, befinden sie sich in einem Nachtclub, die so ein bisschen an die Anstalt erinnert, aber es ist eigentlich ein Nachtclub, es geht immer darum zu tanzen, sexy und irgendwelche Gäste zu bedienen, ja, sehr schmierig alles. Und während sie tanzt, also gerade die Protagonisten, während sie tanzt, begibt sie sich in eine weitere allegorische Ebene, nämlich die eines Videospiels, könnte man sagen, oder einer Abenteuerlandschaft.
Ist das als Videospiel?
Nee, ich glaube nicht.
Sieht
aber
aus.
Es sieht, also auch im Trailer sieht man ja schon, es sieht aus wie ein Videospiel und es wird ja auch im Trailer sogar so gesagt, da gibt's ja auch so einen Questgeber, der ihr dann sagt so, ihr müsst das und das und das bekommen, das ist auch, im Endeffekt, es geht um die Flucht aus dieser Anstalt und sie müssen eben, ich glaube, 5 Sachen bekommen, irgendwie einen Schlüssel, Feuer, ein Messer und weiß ich nicht, eine Karte, diese Dinge müssen sie dann eben auch in diesen Videospielsequenzen bekommen. Also sie kämpfen dann eben gegen Orks, um ein Messer zu bekommen und gegen Nazi-Zombies, um eine Karte zu bekommen. Und das sind aber eben nur Bilder. Das sind Bilder für das, was eben in dieser Anstalt passiert.
Aber in der Anstalt passiert was. Das ist nicht reine Fantasie. Die liegen irgendwo gefesselt im Bett und...
Nee, gar nicht.
Also sie handeln tatsächlich in der Anstalt und das wird aber anders dargestellt.
Aber ich finde, es hat zwei Ebenen. Einerseits ist es so, dass es Bilder sind dafür, aber gleichzeitig sind es auch... Verdrängungsfantasien.
Ja,
es geht auch so um eine Flucht.
So kann man es auch deuten.
Also ich finde, gerade eben aus dieser Tanzszene heraus hat es natürlich auch so eine Komponente von ich entfliehe der Realität und gehe mit meinen Gedanken quasi, ziehe mich zurück in eine ganz andere Sphäre, in eine andere Welt.
Ja. Ja. Genau, damit werden die Allegorien im Endeffekt erklärt.
Ja.
So, und wie war?
Das ist eine sehr schwere Frage.
Also erstmal, er sieht fantastisch aus.
Das ist ja das, was man im Trailer, wenn der so
wundert einen auch nicht, weil es ist ja schließlich der neueste Zack Snyder und da sind wir nach 300 und Watchmen gewohnt, dass sie fantastisch aussehen. Der große Unterschied ist jetzt eben, dass er zum ersten Mal seine eigene Geschichte erzählt. Bisher hat Zack Snyder eben immer, zum Beispiel bei Watchmen, einfach mit einem sehr starken Stoff gearbeitet. Und jetzt setzt Zack Snyder zum ersten Mal quasi seine eigene Vision um. Und gut, der Film wird ja ziemlich gebasht. Also die Meinungen darüber, wie gut das dann ist, gehen eben sehr auseinander. Und ich finde auch, dass es keine ganz einfache Frage ist, wie überzeugend das insgesamt ist. Also ich finde, der Film sieht toll aus und er bombt, er hat einen tollen
und
Sound.
Er klingt toll. Er hat so einen fantastischen Soundtrack.
Also er haut einen weg, er hat was bisschen Trip-artiges, zum Teil auch unzusammenhängendes. Also es ist auch so, dass eben logische Verbindungen werden nicht auserzählt oder so. Du bekommst keine Bedienungsanleitung dafür, wie die verschiedenen Ebenen, eben das, was du schon sagtest,
was in der Realität
Ebenen
eigentlich passiert,
funktionieren, was passiert, was da vor sich geht und so. Du bekommst keine Erklärung. Es wird einfach...
Warum muss nicht?
Nein.
Es gibt ein bisschen.
Aber diese Übergänge nicht. Also diese Übergänge werden nicht erklärt, sondern es wird einfach, du bist reingeschmissen so und deal with it. Das ist wirklich so.
Für mich ist es ein Kunstwerk. Und diese Allegorien, ich finde es fast schon überinterpretiert, wenn man, wie du eben gesagt hast, die entflieht in eine Traumwelt. Das kann man natürlich so deuten und so wird es ja auch meistens gedeutet, aber ich finde, das ist schon fast zu viel. Für mich ist es einfach, Zack Snyder hat einfach ein gigantisches Kunstwerk geschaffen, in dem er mit bestimmten Stilmitteln Verschiedenes ausdrückt und natürlich das auch irgendwie mit impliziert. Hm. Aber für mich ist es mehr ein Bild.
Nee, aber gut, da bin ich vielleicht zu sehr...
Verstehe ich das richtig? Es bedarf eigentlich keines Zweckes, das zu zeigen, was gezeigt wird. Und damit eben solche Leute wie du, Claudia, jetzt so ein bisschen aufgefangen werden, hat er diesen kleinen Rahmen darum geschaffen. So,
du mich auch,
so Martin. Action,
du mich
Action
auch. Du mich auch.
Nein. Also, du verstehst mich falsch.
Ja, ich glaube auch.
Du verstehst mich vollkommen falsch. Du hast gemeint, für dich ist es wichtig, dass irgendwie... eine Erklärung gibt für das, was es ist. Und Christoph sagt, es ist scheißegal, wir brauchen keine Erklärung. Wir gucken uns einfach nur die geilen Bilder an und was da passiert.
Nee, das sage ich nicht. Nee.
Also ist es von mir angekommen.
Ja, ich finde, es ist sehr intelligent gemacht. Also ich finde, es wird in der Presse wird so ein bisschen dargestellt, als wäre es dumm. Und das hat unser Bruder ja auch gesagt, können wir jetzt vielleicht mal einfließen. Unser Bruder hat sich wahnsinnig darüber geärgert, zunehmend, während er drin saß, weil er so unfassbar sexistisch ist, seiner Meinung nach. Lustigerweise saß er mit ganz vielen Mädchen drin, die ihn ganz toll fanden. Du fandst ihn auch ganz toll.
Ich war dabei.
Also alle Mädchen fanden ihn super, ich fand ihn zu sexistisch. Jetzt habe ich den Faden verloren. Mach du weiter.
Ich wollte noch auf das reagieren, was du gesagt hast. Und da gehört das, glaube ich, auch ein bisschen dazu. Das, was du sagst, was Zack Snyder machen will und so, vielleicht bin ich dazu sehr Literaturwissenschaftlerin, wo heutzutage einfach der Konsens ist, mich interessiert nicht besonders, was der Autor machen will. Mich interessiert nur, was ankommt bei mir. Insofern, der Zack Snyder hat keine Universallösung dazu, was der Film sagt oder so. Und ich würde sagen, bei diesem Film ist unheimlich wichtig, ob du männlich oder weiblich bist, dafür, wie du ihn rezipierst. Ich würde nicht sagen, dass es eine männliche und eine weibliche Sichtweise gibt. Das würde ich nicht sagen. Es gibt unterschiedliche. Mhm. Aber ich glaube, dass als Frau ich in diesem Film Dinge wahrnehme und da kommt es auch her, dass ich das als eskapistische Fantasie lese, diese Tanzszene, weil das ist eine weibliche Schwingung, die man kennt, weißt du, dieses Gefühl, was da angesprochen wird. Und ich glaube, also ich glaube, bezweifle sehr, ich habe auch ein paar ganz dumpfbackige Kommentare von Zack Snyder über diesen Film gelesen, die überhaupt nicht intelligent klangen, gar nicht. Ganz primitiv sogar. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass die Resonanz, die der Film bei Frauen erzeugt, zum Teil nicht bewusst ist. Also, sondern zum Teil...
Ich finde den toll konstruiert.
Zum Teil erzeugt er aber eine Resonanz, nicht weil er toll konstruiert ist, dass die Frauen da so rausgehen und sagen, das ist ein Female Empowerment Film, während unser kleiner Bruder rausgeht und sagt, das ist das Sexistischste, was er je gesehen hat.
Das war frauenverachtend, meinte er.
Genau, also er sagt, Sexistischste, was kein Porno war, was er jemals gesehen hat.
Er meint, es wäre ein Wet Dream von Zack Snyder gewesen.
Was Zack Snyder bestätigt. Das ist das, was Zack Snyder auch sagt. Und Zack Snyder sagt lauter Sachen zu diesem Film, die bei mir eigentlich das Gefühl erzeugen, im Nachhinein, vielleicht hätte ich den Film dann doch nicht angeschaut, hätte ich das vorher gewusst.
Ja, aber das Lustige ist ja, dass ich normal für sowas ja empfänglich bin. Hier fällt mir aber schwer, eine der Protagonistinnen, sie sind alle attraktiv, aber ich finde keine irgendwie... erregend oder so. Also mich erregt überhaupt, der ganze Film erregt mich ganz wenig.
Das sind ja auch Kinder, oder?
Nee, es sind keine Kinder, sie ist 20 oder 22 soll sie sein. Sie wirkt zwar kindlich, kindchenhaft.
Sehr kleine.
Weil sie nennt sich auch Babydoll und so, aber es wird sogar gesagt, sie ist 20. Und ich finde, die Darstellerinnen sind so, erstens bleiben sie ein bisschen flach. Und für mich war es so, gut, die Dings Hutchins fand ich ganz süß, aber mit dieser schrecklich entstellenden Brille, die sie dauernd auf dem Kopf trägt, die so fürchterlich einfach nach Ausstattung aussieht, nach Staffage. Und das ja auch einfach nur ist, sie zieht die ja nie auf, selbst im Krieg gegen die Nazi-Zombies nicht. Fand ich alles so, ja, okay, die haben alle so schöne, nette Kostümchen an und tragen alle Netzstrümpfe, stehe ich alles drauf, aber trotzdem stehe ich auf keine dieser Damen. Also so.
Naja, die haben, finde ich, schon sowas Klinisches eben von Videospielfiguren,
ja, genau,
oder sowas. Also es ist so.
Es gibt viele Videospielfiguren, die ich wesentlich attraktiver finde, und zwar
haben wir ja neulich erst
drüber sexuell ansprechend.
Also ich habe auch, als der Johannes rauskam und sich so geärgert hat, habe ich auch im Nachhinein, ich meine, es stimmt schon, dass Emily Browning die ganze Zeit irgendwie fast nichts anhat quasi, ja, aber nirgends im Film hat mich das irgendwie als Frau unangenehm berührt. Also es war wirklich so...
Nirgends im Film hat es mich als Mann positiv berührt.
Ja, und also wir Mädels sind eben wirklich rausgegangen und hatten so den Impuls,
yeah, Orks töten.
Gebt uns ein Schwert. Gebt uns ein Schwert und Netzstrümpfe und dann richten wir das. Ja.
Liebe Hörer, jetzt könnt ihr euch ein Bild machen, wie die Claudia hier sitzt. Deswegen sind Martin und ich auch so schweigsam und sagen gar nichts, wenn man sie das Schwert schon gezogen hat.
Also mir hat der Film großen Spaß gemacht. Schade, dass Johannes nicht da ist, weil ich hätte wirklich gerne on air gehört.
Vielleicht können wir ihn ja für eine der nächsten Folgen einladen.
Glaube ich nicht. Ja,
glaube ich auch
nicht. Schüchtern, was
sowas angeht.
Liebe Hörer, schreibt ihm E-Mail. Haben wir auch seine E-Mail?
Johannes als Sneak.de.
Nee, die läuft als Lehrer, oder?
Ja, die läuft zum Bob.
Ja.
Schickt dann Info@, wir leiten das dann weiter.
Ja, vielleicht können aber die Hörer ja noch mal ein bisschen kommentieren.
Also, haben ja einige Hörer auch gesehen, also den Film auch gesehen.
Ich finde, man darf nicht den Rezensionen glauben. Das hat ja, ich glaube, Penisgesicht hatte das geschrieben, so, hör, guck mal, Rotten Tomatoes hat ihn runtergemacht und so. Und das deckt sich mit meinen Erwartungen. Ich finde, Erwartungen bei dem Film, geht einfach rein, schaut ihn euch an. Man muss sich ein Bild davon machen. Man kann vorher kein Urteil über diesen Film sich machen und vor allem auch nicht sein Urteil auf das andere basieren. Denn der Film wirkt einfach. Er sieht toll aus, er klingt toll und er hat ganz viele Aspekte, die man so oder so empfinden kann. Und deswegen, ihr müsst ihn empfinden. Es hilft nichts.
Wenn jetzt unsere Hörer den Film nicht sehen wollen und trotzdem ein Urteil abgeben wollen, wie viele Punkte würden sie denn geben?
Also ich?
Ja.
Das war so kompliziert, dass ich es nicht verstanden
habe. Oh Mann! Hörst du dir nochmal an?
Also, mich hat er zu wenig berührt. Ich habe nicht geweint.
Ja, das stimmt.
Und ich glaube, da komme ich noch ein bisschen, ich glaube, ich habe auch noch was, ich habe gar nicht geguckt, was ich auch geschrieben habe. Mir war das zu zerstückelt auch. Also, es war so diese Fluchtfantasien, gerade was in diese Videospielsache, das sah zwar alles toll aus, aber das war so, okay, Jetzt müssen sie also dieses Messer von dem Koch klauen und das zeigen sie jetzt mit einer Videospielsequenz. Und dann wird eine Videospielsequenz gezeigt, in der wahnsinnig viel Action vorkommt, wo man aber weiß, es wird irgendwie, werden die einfach ein paar Nazi-Zombies oder Monster oder was weiß ich, werden sie abmetzeln und am Ende werden sie das Messer haben, dann wird wieder zurückgeschwenkt und dann haben sie das Messer von dem Koch geklaut. Und da für mich war für mich die Spannung ein bisschen weg. Also es war auch so dieses in diese Videospiele gehen, ich nenne es jetzt mal Videospiele, es waren natürlich keine Videospiele, aber es ist eben so ein Setting, war dann so, es war so austauschbar.
Also, ja, man konnte da auch fast ein bisschen abschalten. So.
Total. So. Jetzt verstehst du, es gibt so Switchen, also von den Fantasiewelten in die Realität dann
genau.
Wieder, ja?
Ja.
Ah, okay, ich hab mir jetzt gedacht...
Nicht in die Realität, in die andere Traumwelt. In den Nachtclub. Genau. Also sie sind eigentlich in dem Irrenhaus, sie denken aber, sie wären es wird gezeigt, als wäre es ein Nachtclub und während sie tanzen, sind sie in einem Videospiel.
Ich werde mir den Film einfach angucken.
Ja. Schauen wir. Man muss sich anschauen.
Ja.
Aber es war so ein bisschen zerstückelt für mich. Also er ist nicht in einem Guss wie die anderen Zack Snyder Filme. 300 ist einfach total in einem Guss. 300 ist...
Da kann man vieles anderes sagen.
Ist faschistischer Unsinn. Ich habe ihn vor kurzem wieder gesehen. Man kann ihn heute nicht mehr so vorbehaltlos sehen, finde ich. Man sieht ihn einfach jetzt viel stärker im Irak-Kriegskontext, als man es früher getan hat. Aber der war einfach in einem Guss. Und der war einfach von vorne bis hinten schön.
Ja, Punkte.
Punkte. 8 Punkte. Er sieht toll aus und er klingt toll und der Soundtrack ist toll.
Okay. Ich gebe 8,5.
Wir haben ja nur hochkarätige Filme heute im Angebot, ne?
Ja. Ich habe noch einen.
Du hast noch einen.
Oh Gott, ja. Hast du noch?
Limitless.
Oh.
Ohne Limit.
Bradley Cooper.
Kann man die auch in dieser Montagssneak?
Kann man in der Montagssneak und läuft jetzt auch schon.
Mhm. Bradley Cooper habe ich heute im Frühstücksfernsehen gesehen. Er war so nett.
Ja. Wirklich also ich dachte ja irgendwie so, Bradley Cooper ist schon so halt so so ein bisschen total austauschbar. So ein Typ, den eigentlich keiner unbedingt braucht. Aber jetzt...
schon gut in Szene gesetzt.
Aber jetzt fand ich ihn auch gut. Also Limitless, die Grundgeschichte ist, wir haben einen ziemlich abgeranzten Schriftsteller. Der hat zwar einen Buchvertrag, aber er schafft es überhaupt nicht, sein Buch zu schreiben. Und der Christoph freut sich gerade, weil wir hier schon so lange rumlabern.
Eine Stunde elf, kein Problem.
Okay, habe ich ja Zeit. Ja, und der schafft es nicht, seinen Roman zu schreiben. Seine Freundin verlässt ihn, die übrigens von Abby Cornish gespielt hat, die wir auch in Sucker Punch gesen haben, nämlich als Sweet Pea.
Oh, das war die eigentlich überhaupt nicht mochte. Oh, das ist ganz schrecklich.
Die mag ich auch nicht.
Oh, schrecklich. Und dann hat die auch so eine zentrale Rolle in Sucker Punch. Oh, furchtbar.
Ja, und die spielt hier seine Freundin. So, und was jetzt passiert ist, in einem Moment, wo er eigentlich ziemlich am Abgrund ist, kommt Bradley Cooper, oder dieser Autor, kommt an eine geheime Designer-Droge, die quasi, man sagt ja immer nur 20% deines Gehirns nutzt du wirklich, die quasi den Rest des
mittlerweile
Gehirns
auch widerlegt.
Aktivieren, ist ja egal. Jedenfalls diese Droge, die gibt dir eben Fähigkeiten, die du sonst nicht hast, der Wahrnehmung und Dinge zu tun und zu verstehen, zu erkennen, dich an Dinge zu erinnern. Und so, das ist ganz fantastisch. Auf einmal.
Ob das Scientology das nicht auch?
Nicht mit Drogen. Das, aber Xenu kann dir Zutritt zu ganz anderen. Na, lassen wir das. Ja. Also ganz fantastisch. Er wird ein ganz anderer Mensch. Der vorher abgeranzt aussehende Bradley Cooper wird der Bradley Cooper, den wir kennen, nur noch viel leuchtender und charismatischer und alles. Und macht fantastisch Karriere und so. Und wir können uns natürlich denken, es wird ein paar Probleme geben. Das ist alles nicht ganz so toll.
Es gibt Nebenwirkungen.
Es gibt Nebenwirkungen, ja. Verschiedenster Art.
Ist es eine Komödie oder?
Nein, es ist keine Komödie.
Eigentlich kennen wir ihn doch nur aus Komödien bisher, oder?
Yeah.
Kommt jedenfalls so vor.
Also das ist keine Komödie.
Ist es ein Drama oder Science Fiction? Oder?
Ja, es ist eher Science Fiction eigentlich.
Oder
ein bisschen Action auch. Nee, ja. Ein Drogenfilm in dem Sinne ist es nicht. Aber es gibt ein bisschen Action und es ist Science Fiction.
Das scheint dir aber gefallen zu haben, oder nicht?
Ja, also mich hat er sehr, sehr gut unterhalten. Irgendwann taucht dann noch Robert De Niro auf. In einer auch ganz lustigen Rolle. Also insgesamt würde ich sagen, es ist ein wirklich sehr, sehr unterhaltsamer Film. Er hat diese Grundidee, er ist nicht ganz rund in dem, was er dann letztendlich alles erzählen will. Also irgendwie ist ein bisschen, die Geschichte ist nicht ganz rund und eigentlich ist es dünn, was er erzählt. Aber er tut das mit schönen Bildern. Es ist zum Beispiel auch sehr schön, wie gezeigt wird, wie die Wahrnehmung sich verändert, wenn er diese Droge nimmt. Das macht der Film sehr schön. Der Film hat Tempo, er ist unterhaltsam, er ist spannend, Bradley Cooper ist gut. Ich finde, es ist ein wirklich rundum überzeugender Film, der einen wirklich gut unterhält.
Der Hans, dem habe ich mich vorhin unterhalten über den Film, der hat ihn ja auch gesehen, gell?
Ja, mit mir zusammen.
Der hat gemeint, es wäre ihm ähnlich gegangen wie in Der Plan, den ihr, glaube ich, alle gesehen habt, gell?
Nein, ich habe ihn nicht.
Haben auch der Johannes und ich in der
Montagszeit gesehen. Bisschen krude Story, aber schön unterhaltsam erzählt.
Genauso ging es mir auch, ja. Also ich gebe 8 von 10 Punkten.
Boah!
Ja, unverhofft. Und ich habe wirklich, als das anfing, dachte ich mir so, oh Gott, Bradley Cooper und irgend so ein Quatsch. Aber
eine Frau, die so an Bradley Cooper rangeht, ist schon ungewohnt.
Das ist echt erstaunlich. Wir haben heute so viele Filme besprochen und alle wirklich riesige Punktzahlen erreicht.
Das liegt nur daran, dass wir uns Steven Seagal für nächste Woche
aufhören. Deswegen haben wir doch nur 6 Punkte bekommen, oder?
Also ich jeden Fall in Erinnerung.
Drei, ja.
Steven Seagal, ja.
Stimmt, aber wir haben mal echt...
Ich habe auch noch einen Film gesehen.
Ich habe noch 2 Filme gesehen.
Echt?
Und du, Leute? Wir haben aber beide schon besprochen. Ich habe ein bisschen mich auf die Hochzeit vorbereitet. Nee, es war Zufall. Die Theresa wollte King's Speech sehen endlich mal. Mhm. Und bin ich mit ihr reingegangen. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob er noch wird, wenn man es 2. Mal sieht. Ich habe, glaube ich, noch mehr geweint als beim ersten Mal.
Ich habe gerade gedacht, die Hochzeit, welche Hochzeit? Ich bin einfach nicht so
Heute bei uns in der Gossip-Universe.
Ich dachte, wer heiratet?
Heute bei uns in der Telefonkonferenz mit England haben auch nächsten Freitag ist dann Karfreitag, machen wir keine Telefonkonferenz. Da ist Feiertag und die Engländer dann so, also es waren noch alle möglichen Europäer da. Und die Woche drauf ist ja auch Feiertag.
Und ja, weißer Sonntag.
Wieso, was ist denn?
Freitags.
Ach so, Freitag.
Ja, weißer Sonntag am Freitag.
Am Sonntag, dann kommt weißer Sonntag.
Ja. Und der restlichen so, ja. Wieso, da ist doch, was ist denn da? Ja, da ist doch Hochzeit.
Ja. Da werden alle zwangsverheiratet, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht verheiratet sind.
Ja.
Ja, okay.
Ich habe so geweint wieder.
Oh.
Also, es ist einfach so ein toller Film. Ja. Also, er wirkt so gut.
Ich habe ihn mehreren Leuten empfohlen, die immer noch nicht unseren Podcast hören, sonst hätte man das ja gar nicht machen müssen. Die waren auch total begeistert.
Und dann habe ich eine halbe Woche später mit meinen Eltern zusammen und auch wieder mit Theresa The Queen gesehen.
Oh.
Also thematisch passend. Und der ist auch so toll. Meine Eltern kannten den noch nicht. Ist einfach...
Ich finde den ehrlich gesagt...
Ich finde es echt so gut.
Noch besser.
Ach so. Noch besser als King's Speech. Ja. Aber ich habe wenig geweint. Also ich habe ein bisschen mit ihr mitgeweint. Als sie dann da...
ich hab so geweint.
Echt, Queen?
Ja.
Also sie lässt ja diese Sache mit... Es geht ja darum, dass Diana gerade gestorben ist. Und sie lässt es ja gar nicht an sich rankommen. Es ist eben sehr kalt. Und hat dann irgendwann eine Autopanne, wo sie alleine durch die Highlands fährt. Und
auch so die Queen alleine Auto?
Ist total geil. Sie fährt alleine Harakiri mit so einem Geländewagen, so einem geilen Land Rover durch die Gegend und fährt durch den Bach, den tiefen Bach, und mitten im Bach verreckt ihr die Karre. Steigt aus, schaut unter das Auto. Scheiße. Scheiße hat es nicht gesagt, aber man sieht sie so richtig an. Ah, Mist. Ruft mit dem Handy, also mit dem, was damals halt schon ein Handy war, ruft sie irgendeinen vom Schloss an und dass sie abholen soll und sagt eben auch, was am Auto kaputt ist. So irgendwie das und das, die Welle ist durchgebrochen. Also ja, sind Sie sicher? Und sie, ja, ich war Mechanikerin im Krieg, ich weiß das. Die machen ja alle richtige Ausbildungen. Ja. Sie hat eben Mechaniker gelernt. Und dann sitzt sie da und wartet eben auf die... dass sie abgeholt wird und plötzlich fängt sie immer an zu weinen, weil eben diese ganze Anspannung eben ja da sich kanalisiert und das ist wirklich schlimm. Dann kommt noch ein Hirsch vorbei, mit dem sie sagen, oh, das ist ganz furchtbar.
Ja, ich hab so viel geweint, weil
dieser Hirsch.
Also insgesamt finde ich in dem Film, weil mich das so ergriffen hat, ihr Verständnis davon, was ihre Aufgabe ist und diese Disziplin und eben diese Jahrzehnte, die sie auf dem Rücken trägt und wo sie immer versucht hat, diese Position mit Würde auszufüllen. Und dann ist sie in einem Moment, wo sie merkt, ihr Land versteht sie nicht mehr oder es gibt da irgendwie keine, also sie hat da den Draht verloren und so. Das hat mich so fertig gemacht. Also der Film hat mich wirklich mitgenommen.
Dieser Hirsch wird ihr, das wird ihr so ein bisschen vorgeworfen. Also sie sieht eben diesen Hirsch, der ihrem, dem ihrem Mann schon seit Tagen oder seit Wochen hinterher ist, um ihn zu erschießen, ein 14-Ender. Und scheucht den dann eben weg, damit er nicht erschossen wird. Und kurz drauf, irgendwie ein paar Tage später, wird er eben vom Nachbar erschossen. Und sie fährt dann extra hin zu den Nachbarn.
Unangekündigt.
Und er dann so, taucht er auf, die Queen steigt auf dem Auto. Alleine. Und er so, was soll ich machen? Ne? Ja, ich wollte nur den Hirsch sehen. Und dann lässt sich den Hirsch zeigen. Und verabschiedet sich so von dem Hirsch. Also der Hirsch hängt in der Mitte so eines Raumes und sein Kopf fliegt an der Seite. Sie streichelt den Kopf, also echt fies. Und sie ist eben, ja, sie hat echtes Mitleid. Also sie weint da, glaube ich, auch in, ja doch, ich meine, sie weint auch. Und das Gemeine ist halt, dass sie vorher, als Diana eben stirbt, eben nicht weint und das eben so ganz analytisch und ja, eben da keine Regung zeigt. Und das wird ja dann, ja, im Endeffekt wird ihr das die ganze Zeit zum Vorwurf gemacht, dass sie eben eigentlich herzlos ist und sich mehr um Hirsch kümmert als um Diana.
Ja, und ihr Verständnis ist, dass sie Haltung bewahrt in diesem Moment der Krise, der nationalen Krise doch, dass sie eben, dass von ihr erwartet wird, dass sie Haltung bewahrt, aber
genau.
Das
und was sich dann eben kanalisiert in solchen Momenten, dass sie, wenn sie den Hirsch streichelt und so, und das wird aber nicht verstanden von niemandem.
Ja.
Toll, toller Film und toll gespielt von Helen Mirren einfach.
Ja, fantastisch.
Was hast du gesagt? Hat die gar nicht einen Oscar für gekriegt?
Ja.
Ja,
und dann auf der Oscar-Verleihung hat sie Gimlet
getrunken.
Na dann.
Das sind Sachen, die man wissen muss. Ja, ich habe mit euch zusammen Sex in the City geschaut.
Ach du Scheiße.
Ja. Ja. Oh Gott. Stellt euch vor, vier Jungs gucken zusammen Sex in the City. Naja. Aber darüber reden wir in einem anderen Podcast, für den ich jetzt kurz Werbung machen muss.
Ja.
Der Cocktail-Podcast, neue Folge. Wir besprechen den Cosmopolitan. Die kommt wahrscheinlich kurz nach diesem Sneakpot raus.
Mhm.
Und das Besondere ist, da gibt es eine Verlosung. Also unbedingt alle anhören, Cocktail-Podcast.
Es lohnt sich.
Und ganz am Ende gibt es nämlich eine Verlosung. Ihr könnt natürlich auch zum Schluss spulen, aber dann entgeht euch das lehrreich.
Cool, dann mach ich mal mit bei der Verlosung.
Ja, mach du.
Wo ist eigentlich die Schokolade hier?
Du bist eh dabei.
Ich bin eh dabei.
Du musst nicht mit einer Verlosung teilen.
Ja.
Ihr braucht keine Angst haben, die Claudia will ich keinen Platz bei der Verlosung wegnehmen.
Oh, Claudia ist eh dabei. Drängt sich einfach so rein.
Du wolltest noch Danke sagen?
Wieder? Nochmal?
Dass wir dich in die Gemeinschaft aufgenommen
haben? Oh, nee. Vielen Dank.
Quatsch.
Euch?
Für Facebook-Freunde.
Oh,
also hast du angekündigt, ich habe es mir aufgeschrieben.
Ich möchte gerne meine Freunde Marie, Adrian und Markus grüßen.
Warum sind wir mit denen nicht befreundet?
Weil ich so verzweifelt bin, dass ich über den Podcast...
Jetzt bin ich langsam verzweifelt.
Weil ich über den Podcast zu Freundesangeboten aufrufe. Aber diese Freunde bereiten mir
sag mal,
besondere Freude.
Stefan ist der eine, der sich gemeldet hat, dass er der Ankündigung, dass er den Bob bei der PS3 hinzugefügt hat, bei dir rausgekommen?
Nee.
Weil ich dachte ja, ich war ja weg 3 Wochen lang und dachte ja, okay, der dachte nur, so einen Bob hinzufügen, aber es wäre wohl ich gewesen sein. Mach die PS3 an, als ich hier bin. Keine neue Freundschaftsanfrage. Also ich,
ja, eine Nachricht. Guck mal, ob du eine Nachricht
bei mir nicht?
Ich habe auch keinen gekriegt.
Nee.
Ja, wen hat er denn jetzt als Freund hinzugefügt?
Vielleicht hat er jemand anders eine Nachricht geschickt.
Mir nicht.
Ja.
Doch, eine Nachricht hatte ich aber.
Aber Sebastian, ich wollte noch sagen, mir würde die Schokolade vorenthalten.
Ja, stimmt. Der Stefan hat sie, glaube
ich. Also ich habe sie dabei hier auf der linken Hüfte.
Glaube ich auch. Du hast sie doch bekommen, gell?
Ja, aber sie liegt noch zu Hause.
Naja, nächste Woche.
Ja, aber statt Schokolade habe ich dir den Willems mitgebracht. Wie findest du das?
Das finde ich sehr gut. Der hat sich auch gar nicht darüber beschwert, dass ich ihn geoutet habe in der letzten Folge.
Was geoutet?
Seine Donnerstagabend.
Ja, der Willems hat nämlich... Letzte Woche haben wir letzten Donnerstag aufgenommen und als ich wieder zu Hause war, war der Audiobuch von Willems da und wir haben ihn gerade so verpasst.
Aha.
Deswegen kommentiert er nicht die letzte, sondern die vorletzte Folge.
Ah.
Der Willems.
Servus, das ist der Willems. Besser später als nie, würde ich mal sagen, ha? Lege ich endlich mal nochmal Audiobuch hin. Also ans Café Karing kann ich mich natürlich noch sehr gut erinnere. Das hat man in der letzten Folge angesprochen. Da waren wir sehr gut Frühstücke auf Empfehlung hin vom Robert. Und mir hat er auch irgendeine Schauspielerin getroffen. Es war irgendeine mit langer blonde Haar aus GZSZ oder so. Ich habe mir nie die Mühe gemacht, das irgendwie genauer zu recherchieren. Aber interessiert hätte es mich eigentlich damals schon. Aber naja, was will ich machen? Jo, und wie der Provokation da von Twilight. Ich habe die alle gar gesehen bisher. manchmal zumindest. Und fand die auch okay, aber als Fan meine ich mich doch nicht bezeichnen. Also die habe ich schon hauptsächlich weder Freundin geguckt. Jo, ansonsten machen wir da so. Abgesehen von der Filzbeulerei, die in der letzten ein, zwei Folge so ein bisschen da lief, vor allem halt bei Filmen, die so schön verreisen. Verreisen können da, aber verraten müssen ja trotzdem nichts. Ich glaube, mich hat er da jetzt nicht unbedingt gespoilert, weil er tatsächlich Filme verrissen und gespoilert hat, die ich nicht unbedingt sehen will, aber so generell muss halt einfach nicht sein. Ansonsten, bis demnächst, Willems.
Ja, danke, lieber Willems. Das mit dem Spoilern, ich hoffe, das hat dir in dieser Folge jetzt getaugt.
Wir haben uns beide Beine ausgerissen.
Ja, damit wir nicht spoilern.
Wir haben Roberts Bein ausgerissen, sonst wäre er jetzt auch hier.
Normalerweise spoilern wir, wie du ja schon ganz richtig gesagt hast, nur Filme schamlos, die wir so scheiße finden, dass wir sie einfach als Nicht-Empfehlungen ansehen, von denen wir dann eben auch...
Aber wir werden nochmal genauer darauf achten, wenn wir uns vorüberlegen, dass wir es spoilern werden.
Dass wir es sagen.
Das stimmt.
Ja, oder ob wir es wirklich spoilern müssen.
Ja.
Ja.
Das ist jetzt der.
Ja, ich habe noch. Ich hab mir gestern gedacht, Mann, was machst du denn, wenn die Folge jetzt. Wir haben nur 4 Filme zu besprechen und
was?
Lang und den, das mit dem Spoiler. Wenn wir da nicht über 20 Minuten rauskommen. Da habe ich mir extra noch mal was...
wirklich?
Nein. Gar nicht. Aber ich fand es eine schöne Einleitung.
Mach es, ja.
Ich hab gestern Abend zufällig bei Herrn Lanz reingeschaltet.
Oh Gott.
Warum das?
Weil Herbert Feuerstein da war. Den finde ich sehr lustig.
Oh ja.
Das war auch schon ein bisschen her, oder?
Was?
Dass der lustig war.
Nee, der ist auch nicht lustig. Und jedenfalls redet er darüber, dass er es nicht so gut haben kann, wenn Leute in seiner Nähe sind und ihm zu nahe kommen. Mhm. Was ja irgendwie, wenn man prominent ist, dann manche Leute der Meinung sind, so Arm nehmen und hier und so weiter. Und da hat der Kameramann, der die Kamera hatte, die neben Lanz stand, hat einen Vertigo-Effekt gemacht. Und ich weiß nicht, ob er es bewusst gemacht hat oder unbewusst. Jedenfalls ist er zurückgefahren, hat gleichzeitig gezoomt und hat damit... Der Feuerstein und das Publikum und die ganze Gruppe zusammengeschrumpft. Und es war so toll. Es war nur ein Bruchteil von einer Sekunde. Dann hat der Regisseur für mein Gefühl zu früh weggeschnitten. Aber es war so toll. Es war so guter Effekt. Weil plötzlich kam es, also er erzählt gerade darüber, dass er das nicht mag, wenn die Leute...
Und plötzlich sind die Leute da.
Alle rücken immer näher ran. Also es war so eine Großaufnahme. So, ja, okay, Feuerstein und die anderen. Rutscht das alles super gemacht. Also vielleicht war es Zufall, aber...
Es war wahrscheinlich Zufall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich
aber du kannst einen Vertigo-Effekt eigentlich nicht mehr Zufall machen. Nee. Du musst ja gleichzeitig zurückfahren und zoomen.
Also
und der Ausschnitt muss gleich bleiben. Also musst du sehr stark drauf achten. Und das ist wirklich schwer.
Wir wissen gar nicht, was sie für Perlen unter ihren Kamera Männer haben.
Das war wirklich, es hat mich
Perlen vor die Säule geworfen.
Ich sag ja so, du solltest, och, das ist aber toll jetzt.
Ich finde, du solltest da einen Zuschauerbrief schreiben, damit diese Person eine E-Mail, damit diese Person hört.
Vielleicht, das mache ich vielleicht. Also, es hat mich wirklich sehr beeindruckt. Da dachte ich, das muss ich jetzt erzählen, falls wir nicht genug Material haben.
Ungeahnte Sternstunden, vielleicht soll ich doch mehr
irgendwie Lanz schauen. Nord.
Oder Silbereisen oder so, wer weiß, was da Fantastisches passiert mit dem Kameramann.
Ich glaube, Silbereisen arbeiten sie nur mit
Wertigkeit. Silbereisen machen sie wahrscheinlich. Die 360-Grad-Dinger machen die wahrscheinlich bei Silbereisen.
Ja, was jetzt so modern ist, dass sie so eine ganz kleine Kamera an so einem Kran haben oder an der Decke haben, dass sie überall hin können.
Ja.
Was sie am Fußballstadion auch so das Neueste machen, dass sie so an so 4 Stritten, das haben sie vom American Football, das haben wir glaube ich schon vor 4 oder 6 Jahren gesehen beim Football. So, oh, das ist ja echt cool, tolle Einstellung. Und irgendwie 3 Jahre später kommt es dann beim Fußball auch. Also, ja, gut. Gut geklaut. Okay. Ist natürlich echt fies, weil du musst es halt wirklich im Stadion
dachten. Gut, eine langweilige Sportart wird dadurch auch nicht spannender, aber egal.
Ja. Vor allen Dingen, wenn die während des Spiels Live umschalten, als sie das relativ neu hatten, haben die da während der Live-Übertragung manchmal hingeschaltet. In diese Kamera von oben. Und wenn du seitlich eine parallel springende Kamera hast, da kommst du mit zurecht. Aber wenn die plötzlich nach oben springen, dann stimmt die Perspektive nicht mehr. Und du weißt nicht mehr, wer wo ist und wo der Ball ist. Suchst erstmal einen Ball, da ist er schon längst im Tor. Wenn man das in der Wiederholung
macht. Weil er so oft im Tor ist beim Fußball.
Ja, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Und das machen sie jetzt zum Glück nicht,
haben sie gelernt. Wird eine Dynamik erzeugt, die gar nicht im Spiel enthalten ist.
Nee. Ja, man ist halt im Stress, weil man suchen muss.
Ja.
Jetzt haben wir noch kurz über Fußball geredet.
Ich bin bei Fußball immer im Stress, weil ich Angst habe, mich zu Tode zu langweilen.
Mein Gehirn ist sofort in Standby gegangen. Ich habe jetzt nichts mitbekommen.
Kannst du es nochmal wieder anschalten?
Das rote Licht, das auf meine Stirn leuchtet.
Ja. Ich muss mal kurz Rings Blog loben. Er hat nämlich sehr lustige Fakten wieder über Fußball geschrieben, über den FCK, was ich amüsant finde, weil ich den FCK amüsant finde, aber
was ist der FCK?
Kaiserslautern.
Roten Teufel. Ist es nicht Bayern München?
Kenne ich nicht.
Nein.
Ist ja auch egal.
Das ist wieder mal so ein Perner-Konsens.
Ja, jedenfalls, ich wollte eigentlich gar nicht über das Fußball reden, sondern...
Darum redest du aber schon ganz schön lange
über das Fußball. Über irgendwelchen anderen guten Content.
Vom Cashner habe ich letzte Woche schon geredet, heute habe ich auch wieder irgendwas gelesen.
Ich habe gelesen, dass die Williams The Mechanic auch gefallen hat.
Also bei Cashner hat er mich fast gefangen. Ich muss sagen, ich bin jetzt auch fast zu
weit. Ja, er war auf der Wartburg, gell?
Kann man das auch mit hier mit meinem...
Mit dem Kompass? Nein.
Nee, das Ding, was ich im Auto vorne drin hänge.
Also, mit dem Navi.
Geht es damit auch? Weil das hat doch auch Koordinaten. Sowas
kannst Wenn du
auch,
sagen aber. Kannst, zeig mir mal, wo die Koordinaten sind und in welche Richtung ich laufen muss. Dann könnte es vielleicht gehen.
Er sagt mir sogar, wie ich da hinfahre am schnellsten.
Ruf mal meinen Bruder an. Ja. Der kann es, der hat da auch...
Ich brauche unbedingt noch ein Hobby, was Zeit frisst.
Ja, habe ich zu wenig. Genau. Also unbedingt Williams Blog lesen.
Ja, so gut. Habe ich auch gerade angefangen und ich finde ihn auch super.
Ja. Ja. Wikipedia.
Ja.
Wikipedia. Was habe ich beim letzten Mal nicht gesagt? Nein. Wikipedia.
Irgendwas. Weiß jemand? Ist bei uns verlinkt. Schaut auf unsere Seite.
Ist verlinkt?
Klar, schon ewig.
Links. Direkt unter meine schönsten Katzenbilder. Du bist nicht aufmerksam auf unserer Seite. Wir haben da einen Link zu meinen schönsten Katzenbildern.
Ich schreibe auf eurer Seite ungefähr 20 Kommentare pro Woche. Bitte.
Du bist trotzdem nur auf Platz 3.
Wirklich?
Ja, ja. Erik ist auf Platz 1, ich bin auf Platz 2.
Du bist auf Platz 2? Wie geht das denn?
Ich bin einfach schon länger
dabei. Genau. Eines Tages werde ich euch einholen.
So, bevor die beiden Perlers sich jetzt hauen.
Was? Niemals.
Das fängt immer so harmlos an bei euch. Und dann, nächste Woche läufst du wieder 2 Tage mit Sonnenbrille rum, Christoph.
Komm, mach mal eine Abmod. Geht kein Unsinn, mach eine Abmod.
Wir hören uns später. Nächste Woche wieder. Oder wir hören, ihr hört uns im Cocktail-Podcast.
Yeah.
Es gibt was zu gewinnen.
Ich wollte noch sagen, Markus, Abschlussarbeit schreiben. Tschüss.
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 War das schon, oder? Schon wieder so trinkt aufs Klo. Aber wir saufen halt auch immer.
Es gibt heute leider keine Outtakes.
Ja, können wir ausmachen.